Hier sind wir wieder, eure zwei Valomaten zur Extraportion Eskapismus an diesem wunderschönen Montag, dem ersten Tag in der neuen Welt.
Ja, aber wir gehen ja sofort in den Eskapismus-Modus.
Wir gehen sofort in den Eskapismus-Modus. Eskapismus-Modus, genau. Sag das sechsmal hintereinander, schnell.
Eskapismus-Modus, 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 Eskapismus-Modus.
Ich bin so beeindruckt. Ich bin beeindruckt von deinen sprachlichen Fähigkeiten und davon, dass du tatsächlich, ohne drüber nachzudenken, bis sechs zählen kannst. Damit hast du dir den Titel verdient.
Ihr wisst, man nennt mich
den. Nennt mich den Graf Zahl.
Ich liebe das Zählen
bis zur Qual. Aber auch nur bis zur Wahl.
Bis zur Wahl, genau. Jetzt ist das nämlich vorbei mit Zählen. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr zählen. Das ist alles vorbei.
Genau. Zum kleinen Transparenzhinweis. Kleiner Transparenzhinweis. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist.
Ja, wir haben nämlich einfach keine Medien konsumiert.
Genau, wir konsumieren nämlich keine Medien mehr.
Genau, wir machen nur noch Medien. Was erstaunlich ist, weil ich ja gestern Abend eine Wahlsondersendung moderiert habe. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was passiert ist. Das ist wirklich erstaunlich.
Guck mal. Ja. Ich werde gestern Abend Star Trek Adventures gespielt haben. Aber das ist ein anderes Thema. Für einen anderen Podcast vielleicht.
Star Trek Adventures. Der Star Trek Adventures Podcast. Der Player, Star Trek Players Pod. Star Trek Play Pod.
Ja. Mach weiter.
Es ist ganz
kommt irgendwas
bei raus. Ich dachte, das ist ganz schön ziellos, was hier so passiert. Also der eigentliche Funktionshinweis hier in unserem Strukturplan ist Cold ist gut, Open.
Dass du immer den Strukturplan hast.
Cold Open zum neugierig machen auf den Podcast 20 bis 50 Sekunden maximal. Intro. Kurze Begrüßung an die Community mit Einbezug. Feedback. So soll es eigentlich laufen.
Pass auf, heute geht es um Philosophie.
Ja.
Geografie.
Oh.
Bisschen Semantik. Und um die Frage, was machen eigentlich zwei Buckelwale in einer Boeing 747?
All das und noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Podcast. Herzlich willkommen.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen zu diesem Discovery Panel Mega Event Eskapismus Deluxe, möchte ich sagen. Wir öffnen unsere Tore oder Türen oder Türchen. Nein, die öffnen wir nicht, nur Tore und Türen. Zu dieser nunmehr 11. Folge zu Star Trek 4, dem Film aller Filme Star Trek 4 oder wie auch heißt, die Wahl der Wale oder so ähnlich. Auf dem Panel heute.
Das einzige Wahlversprechen, das auf jeden Fall eingehalten wird, hier ist Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Und mit uns zusammen ignorieren wir die Gegenwart und auch die Zukunft. Wir reisen maximal zurück in die Gegenwart, aber die ist ja in der Vergangenheit.
Richtig. Wir reisen zurück in die Gegenwart, die in der Vergangenheit liegt und vielleicht aber die Zukunft beeinflusst. Wer weiß das schon so genau?
Wer weiß das schon so ganz genau? Ich bekomme gerade die Nachricht, dass eine Gefahr auf meinem Rechner entdeckt wurde, ob das was mit der Bundestagswahl zu tun hat.
Das weiß ich nicht.
Eine Gefährdung wurde entdeckt. Ja.
Eine Gefährdung. Bin ich das?
Ich bin mir nicht sicher. Es ist mein Antivirenprogramm, das mir das sagt. Wenn du ein Virus bist, dann vielleicht ja.
Ich weiß nicht, meine Stimme ist plötzlich so ein bisschen kratziger geworden irgendwie heute Abend. Vielleicht ist ein Virus in mir.
Und der kommt jetzt über die Leitung? Das wäre natürlich interessant.
Möglich. In dieser Welt ist alles möglich.
Also absolut, es ist alles möglich. Ich freue mich ja immer noch so ein bisschen darüber, dass dieses Antivirenprogramm, und ihr wisst, welches ich benutze, wenn ihr es auch benutzt, wenn ich das jetzt sage, was ich jetzt sage, dass der Virenscanner Luke Filewalker heißt.
Ah ja. Ja, das habe ich früher auch genutzt, ja. Bis ich dann irgendwann mal mit Sicherheitsexperten gesprochen habe, die gesagt haben, der Windows-interne Virenscanner ist genauso gut.
Ja, genau. Ich habe den auch noch aus. Es ist tatsächlich ein Rechner. Wahnsinnig spannende Geschichte. Spoiler. Ja. Wahnsinnig spannende Geschichte. Es ist ein Rechner aus einem Architekturbüro, für das ich mal Netzwerkbetreuung gemacht habe. Und das ist schon sehr lange her. Und damals gehörte das irgendwie so zur Standardausstattung. Wir haben damals die Rechner irgendwie alle ausgerüstet mit so einer Handvoll Tools, die Menschen da auch kannten, und dazu gehörte auch dieses Antivirenprogramm. Das hat ihnen ein gutes Gefühl gegeben. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob der Windows Defender auch schon in den ersten Windows 10 Versionen schon so gut war, wie er es mittlerweile ist. Zumindest solange es noch Windows 10 gibt. Das ist ja auch absehbar.
Das ist auch absehbar. Und damit genug des Geplänkels, außer du möchtest dich weiterhin deinen Viren widmen. Ich würde gerne hier in Medias Res kommen und würde gerne hören, lieber Sebastian, was haben denn unsere HörerInnen zu unserer letzten Folge so gesagt?
Oh, da muss ich nochmal gerade kurz hier in unseren Unterlagen blättern und hole mir den Ordner Feedback.
Ich find dieser Papierraschel-Gag, der wird nie alt.
Nee, ne?
Ich,
ja. Bitte, ja, vor allen Dingen, weil vor allen Dingen mein Schreibtisch auch gerade so voll liegt mit diversesten Sachen. Also das Oberste ist tatsächlich eine schöne Zeichnung. Eine Zeichnung, die für mich angefertigt wurde. Von Kinderhand, möchte ich sagen. Aber tatsächlich ist das, was ich euch jetzt hier vortragen werde, digitaler Natur. Es sind nämlich Einträge, die auf unser Forum gemacht worden sind von diversesten Menschen. Vielen Dank dafür. Ihr diskutiert und kommentiert nach wie vor fleißig. So fleißig, dass ich, also vor allen Dingen, was den Umfang angeht, einige Nachrichten gar nicht erst berücksichtigen konnte, obwohl ich schon einige lange hier mit dabei habe. Wir fangen mit einer kurzen an, die vielleicht als Anregung an uns gedacht sein könnte. Oder wir können Ramrod jetzt sagen, wir machen das eigentlich schon, was er von uns will. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ramrod schreibt nämlich, YouTube braucht noch ein paar Augenblicke und ich will erst wissen, ob es ein Bild gibt, bevor ich anfange. Also es geht um unsere letzte neue Folge und er hätte uns wahrscheinlich eher per Bild geguckt als uns zugehört, würde ich aus der Message jetzt mal entnehmen. Als kleiner Service könntet ihr die Videos bei YouTube als Podcast einstellen, dass sie auch bei YouTube Music verfügbar sind. Fragezeichen, danke, Ausrufezeichen. Ich habe bisher gedacht, wir machen das, Andi, machen wir das nicht? Also das, was wir auf unserem Audiokanal machen,
nicht.
Ist das nicht?
Nee.
Da gab es so eine Umstellung zwischen Google, als Google die Podcasts aufgegeben hat, dann sind die zu YouTube gewandert und dann muss man jetzt noch was extra machen, oder was?
Richtig, man kann nämlich in jedem Kanal auch noch einen Podcast-Feed einbinden. Mein Problem bisher war, dass wenn ich das mache, ich ein bisschen die Angst habe, dass sie dann zweimal da sind. deswegen, also...
Ach so, dass sie dann auch noch auf unserem YouTube-Kanal landen. Aber ich kann ja einfach mal abstellen, dass sie automatisch veröffentlicht werden auf dem Audiokanal.
Ja, die Frage ist aber dann trotzdem, ob der Feed reicht ja zurück bis in die Anfänge des Discovery Panel.
Ja, das stimmt natürlich.
Der gesamte Feed da gespiegelt wird und wir dann die ganzen Folgen dann irgendwie zweimal da haben. Vielleicht kann uns da jemand von euch helfen oder wir rufen mal bei unseren Freunden von Alphabet an. Ja. Weiß ich nicht. Haben wir Freunde bei Alphabet? Bestimmt.
Noch nicht, aber das kann alles werden. Ich bin mir ganz sicher, ja. Also, damit ist die Frage vielleicht beantwortet, vielleicht auch nicht. Genau, wenn ihr uns da helfen könnt, dann helft uns doch und wenn nicht, dann nicht.
Ja, Punkt. Genau.
Punkt. Es gibt noch so zwei, drei Kommentare zu der Causa Wahlen, die jetzt nicht mehr so ganz aktuell ist, aber ich würde ganz gerne noch einmal kurz Deftone mit reinnehmen, die einen Wahlkommentar hinterlassen hat zu unserem Gespräch über Parteien und zur Frage, ob es eine Partei gibt, die zu Star Trek passt. Und da Deftone Profi ist im Fragen an ChatGPT stellen und mittlerweile verstanden hat, dass man das auf Deutsch, Englisch oder auf jeder anderen Sprache machen kann, dafür bedankt sie sich übrigens ausdrücklich nochmal bei dir, lieber Andreas. Hat sie auch nochmal die Frage gestellt.
Wie schreibt man eigentlich Klicklaute? Aber egal, weitermachen.
Hat sie die Frage gestellt, also an ChatGPT, welche Partei soll ich denn am 23.02. wählen, wenn ich großer Star Trek-Fan bin? Und ich fand die Antwort irgendwie ganz interessant. Antwort ist nämlich, wenn du ein großer Star Trek-Fan bist und deine Wahl an den Idealen der Serie ausrichten möchtest, solltest du eine Partei wählen, die folgende Werte hochhält: Wissenschaft und Forschung, Förderung von Technologie und Weltraumforschung, internationale Zusammenarbeit, eine Art Föderation der Vereinten Nationen, soziale Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit aller Spezies, Menschen.
Ja.
Fand ich ganz witzig. Umweltschutz, also Klammer auf, Nachhaltigkeit für die Zukunft der Erde. In Deutschland könnten diese Werte zum Beispiel bei den Grünen, der SPD oder teilweise auch in der Volt-Partei vertreten sein. Wenn du eher in Weltraumforschung und Technologie interessiert bist, könnte auch die FDP mit ihrer wirtschaftsfreundlichen Haltung in Frage gekommen. Wenn du eine Partei suchst, die wirklich eine vereinte Föderation der Planeten anstrebt, wäre es vielleicht Zeit, selbst eine Trekkie-Partei zu gründen. Fand ich ganz interessant. Ist jetzt ein bisschen zu spät für euch, die ja vermutlich und hoffentlich gewählt habt, aber so für die nächsten Wahlen, dann habt ihr schon mal eine Orientierung, wo ihr euch hin orientieren könnt, beziehungsweise wir können auch einfach mal drüber nachdenken, ob wir bis zur nächsten Bundestagswahl, wann auch immer die sein wird, dann eine Trekkie-Partei gründen. Also ich wäre dabei.
Ja, können wir machen, auf jeden Fall. Wenn die dann irgendeinen Erfolg hätte, auf die 5%-Hürde zu knacken. Ich finde, das ist ja ganz spannend. Es gab irgendwie so ein Experiment in den letzten Wochen, weil es ja sehr, sehr viel, also sagen wir mal, es gibt recht viel Wahlberichterstattung und Wahlkampfberichterstattung in den letzten Wochen in den Medien.
Nein, überhaupt gar nicht. Ja. Was waren 8 TV-Duelle sind es, glaube ich, also Quadrelle oder so. Runden oder irgendwie was auch so. Immer. Ja, genau. Ja.
Genau. Und aber wir wollen ja ein bisschen Eskapismus machen, deswegen gehen wir inhaltlich gar nicht drauf ein. Aber es gibt so einen Versuch,
ja.
Da wurden mal alle KIs gefragt, ne, was sie denn auf Basis der Parteiprogramme der deutschen Parteien wählen würden. So. Und das Spannende war, selbst diese Anti-Woke, also das war Anführungszeichen, ich finde es immer noch fürchterlich, dass Begriffe wie Gutmensch und Woke und sowas jetzt plötzlich als Schimpfwörter benutzt werden.
Ja.
Aber selbst diese Anti-Woke KI von Elon Musk hat gesagt,
sie würde Gronkh 3, nee. Was die Grün wählen?
Ja.
Ja, das hat Papa bestimmt nicht so gut gefunden.
Also das ist irgendwie so, weil die halt irgendwie nach Wissenschaftskriterien gehen und sowas, ne? Und dann ist es halt die Parteien, die am ehesten irgendwelchen wissenschaftlichen Kriterien entsprechen. Das ist dann oft auch natürlich, also jetzt werden wieder Leute auf, ja, aber Homöopathie, ja, genau, deswegen sage ich am ehesten,
ja.
Liebe Freunde. So. Ihr werdet, also gut, die Wahl ist vorbei, wir müssen das nicht nochmal sagen, aber ja. Ihr werdet nicht die Partei finden, die hundertprozentig euren Vorstellungen von allem entspricht. So.
Das ja, das würde ich funktionieren, genau. Deswegen grinnen wir in die Star Trek-Partei.
Aber das ist wirklich ganz spannend, also dass diese ganzen KIs sich wirklich irgendwie für relativ progressive und wissenschaftsorientierte Parteien entschieden haben, ist aber auch irgendwie klar,
ja,
wie gesagt.
Eigentlich so ein bisschen. Sind ja auch irgendwie progressiv und wissenschaftsorientiert, so eine KI, ja. Es gibt dann noch zum Thema Wahlen und Wahlunterlagen noch eine ganz interessante Diskussion, die sich entfaltet hat, vor allen Dingen ausgehend vom Dan Star Trek Fan, der eine Geschichte erzählt hat über die Briefwahlunterlagen seiner Frau. Übrigens eine Geschichte, die ich mehrfach gehört habe, dass sie nicht ordentlich angekommen sind, beziehungsweise entweder nicht pünktlich oder gar nicht angekommen sind bei Menschen, die im Ausland wohnen, was tatsächlich ein Problem ist. Unser Corrie in Neu-Delhi zum Beispiel, der hat alles Mögliche versucht, um an seine Wahlunterlagen ranzukommen, also selbst über die Botschaft, da gibt es so einen Botschaftsexpress, tralala und so weiter. Also es war offensichtlich wohl kompliziert und dann Star Trek-Fan hat dann am Anfang noch philosophiert darüber, wie viele Menschen das eigentlich betrifft. Das glaube ich auch später rausgefunden und es sind auf jeden Fall über 1 Million Menschen, die aus dem Ausland wohl wählen wollen oder potenziell wahlbeteiligt sind, wahlberechtigt sind. Und das ist wohl jetzt auch auf wegen der Kürze der Zeit nicht so richtig geglückt. Ich kann dann irgendwie mich nur anschließen. Ich glaube, es war auch da ein Star Trek-Fan, der den Vorschlag gemacht hat, dass man da möglicherweise ja auch mal drüber nachdenken könnte, ob es noch so zeitgemäß ist, dass man sich Papierunterlagen hin und her schickt durch die ganze Welt. Das könnte ja auch möglicherweise digital passieren, so für die nächsten Wahlen. Es werden ja noch mal welche kommen, gehe ich mal schwer von aus.
Ja, also das war ja leider auch eine meiner Anmerkungen, die ich, glaube ich, im Dezember gemacht habe, dass wir eigentlich noch ein bisschen Zeit bräuchten, um zu wählen. Ich finde, so eine Wahl muss besser vorbereitet werden. Deswegen fand ich, ich bin nicht immer der größte Olaf Scholz-Fan gewesen, aber ich fand eigentlich den Vorschlag, dass er erst im Januar zurücktritt und dementsprechend die Wahlen dann erst später stattfinden, fand ich eigentlich nicht so schlecht, auch für die Urteilsbildung, aber auf der anderen Seite wäre der Wahlkampf vielleicht noch länger gewesen. Also es hat auch alles Vor- und Nachteile. Und wir brauchen vielleicht auch relativ schnell eine handlungsfähige Regierung, aber ob das jetzt so schnell passiert, wir wollten Eskapismus machen.
Wir wollten Eskapismus machen, ja genau. Und deswegen nehme ich gleich Sutter ins Programm. Eskapismus, Ausrufezeichen, ist nämlich das erste Wort, was er in unser Blog schreibt. Aber du wolltest noch emmen. Was emmst du denn noch?
Ja, ich wollte noch emmen, weil ich noch mal kurz die Quelle rausgesucht habe, nämlich von diesem Forscher, möchte ich fast mal sagen, der das mit den KIs ausprobiert hat. Das war Felix Beilharz.
Kenn ich.
Der schreibt auch auf seiner, ja, kennst du?
Ja, ist ein Social Media Experte, so ein bisschen auch so ein Self-Made Guy, mit dem ich schon vor Urzeiten mal ein Interview geführt habe. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber wir haben uns mehrfach, sind wir uns schon in unserer beruflichen Laufbahn begegnet. Tatsächlich ist ein ganz interessanter Typ.
Hier steht auch, bekannt aus ARD, Sat1, RTL, Vox, Handelsblatt, Wirtschaftswoche und Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Das steht da nie im Leben.
Das letzte habe ich mir vielleicht ausgedacht.
Möglich,
aber er sagt, ich möchte gerade nur mal kurz sagen, der hat eben den Wahl-O-Maten gemacht mit allen KIs. Mhm. So rum war's. Und ChatGPT wählt die Grünen. Claude AI wählt die SPD knapp vor den Grünen und Volt. Copilot wählt Volt knapp vor den Grünen und der SPD. Mhm. Gemini wählt die SPD vor den Grünen und der CDU tatsächlich. Mhm. Und Perplexity wählt die SPD vor den Grünen und der Linken. Und Grog von X wählt die Grünen vor Volt, der SPD und der Linken. Letzteres gefällt mir besonders gut.
Ja, das ist echt, das ist witzig. Ja, da wird sich Elon Musk im Grab herumdrehen. Ach so, also das Prätum, gibt's das? Also das Gegenteil von Post, ach, ihr wisst schon, ist auch egal.
Prähum,
ja. Prähum. Ja, so viel zu den aktuellen Wahlergebnissen aus dem KI-Universum. Dann haben wir das jetzt auch vervollständigt. Dann kennt er jetzt alle Wahlergebnisse. Im Gegensatz zu uns. Also, Sota, Eskapismus, Ausrufezeichen. Ich höre gerade erneut eure Folge vom 10.09.2018. Wissen wir natürlich alle, was das war, ne?
10.09.2018. Das müsste eine Lieblingsfolge gewesen sein. Und 10.09. Also auf jeden Fall war da keine Serie. Das war zwischen der zweiten und dritten Staffel Discovery. Lieblingsfolge, weiß ich nicht. DS9.
Es ist so ein bisschen wie der Typ bei Wetten, dass, der die Stifte am Geschmack erkannt, also die Farbe des Stiftes am Geschmack erkannt hat, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Ich glaub,
aber ich habe nicht unter der Brille vorgelinst.
Sicher?
Ich bin auch auf der Seite von Felix Beilharz und in meinem Skript zu The Voyage Home, Star Trek 4.
Es war eine Lieblingsfolge und zwar Far Beyond the Star. Und ich mag diese Folge sehr, schreibt Sota, und eure Besprechung dazu ist köstlich. Eigentlich höre ich gerne nativ auf der Webseite, aber die Lieblingsfolge fehlt leider. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Sicher hat das was mit dem Website-Gedöns von vor einiger Zeit zu tun, ja. Könnte durchaus sein. Spotify hat sie aber. Warum schreibe ich das eigentlich? Ach ja, Eskapismus. Ja, das nur dazu. Also wir leben hier alle Eskapismus jetzt gerade in diesen Tagen. Und
hört alte Folgen, ist gute Wahl.
Genau, hört alte Folgen, passt auf euch auf, wenn euch das jetzt gerade alles sehr zu Herzen ist, irgendwie das falsche Wort, zu Nerven geht, ja. Beschäftigt euch vielleicht im Zweifel mit was anderem. Es muss nicht unser Podcast sein, aber genau, passt auf euch auf. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen länger, schon seit ein paar Tagen quasi in der Akzeptanzphase angekommen. Ja, es gibt ja diese, ich glaube, 5 Phasen sind es insgesamt. Ne?
5 Phasen der Trauer, ne?
Ja,
Elisabeth Kübler-Ross, glaube
ich. Ja, danke, ja. Ich bin jetzt, glaube ich, in der Akzeptanzphase angekommen, weil ich beschlossen habe, dass das eine gute Idee ist. Egal, aber das nur so nebenher. Killrock, a.k.a. Robert Oswin, hat noch diverse Dinge geschrieben. auch die ich nicht alle in seiner ganzen Fülle vortragen kann. Aber ein, zwei Sachen. Es ist schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, schreibt er, aber soll ich euch verraten, dass der Hubschrauber nicht Wasser, Klammer auf, das wird doch reingebeamt, nicht, Klammer zu, sondern die transparenten Aluminiumplatten transportieren soll? Oder sage ich lieber nix? Und ihr merkt das in den nächsten Minuten des Films, also so circa Mitte 2027 selbst.
Lieber Letzteres. Lass uns das selbst merken.
Lass uns das selbst merken, genau. Dann können wir auch nochmal die Diskussion um den Hubschrauber-Typen aufmachen. Also nicht der Typ im Hubschrauber, sondern der Typ des Hubschraubers.
Genau.
Ja. Jui. Achso, das war der Name. Ich dachte, das wäre so ein...
Das ist der Typ des Hubschraubers.
So ein Freudenausruf gewesen. Jui!
Jui,
wir machen weiter. Ja. Kid Rock, a.k.a. Robert Zween, schreibt noch weiter.
Robert Zween, yeah.
Zweener. Schreibt noch weiter, dass seine Ingenieurszeiten zwar schon etwas her sind, das hält ihn aber nicht davon ab, lange Berechnungen anzustellen, was dieses Behältnis angeht. Ja, also dieses 60 mal 10 Feet, also 18.000 Cubic Feet Water Ding. Und er beschreibt sehr ausführlich, wie dieses Teil hochkant, längs, oben, unten, rechts, links aussehen kann. Unter anderem sagt er, von der Größe her passen da möglicherweise schon zwei Buckelwale rein, weil es reicht ja, wenn die nur so ein bisschen im Wasser liegen, weil es primär darum geht, dass sie nicht an ihrem Gewicht zerdrückt werden. Und deswegen brauchen die halt ein bisschen Wasser, was das Gewicht kompensiert, weil atmen können die ja. Aber er schreibt sehr viel, um am Ende zu... Also ihr lest euch das mal durch, das ist auch wirklich nicht uninteressant, um am Ende zum Schluss zu kommen, Scotty redet Schrott. Das möchte ich euch mitgeben, den Rest könnt ihr selber lesen. Ja, so.
Ja, Robert Zween.
Ja.
Freu dich, ich habe da später noch was zu.
Okay.
In dieser Folge.
Aber nichtsdestotrotz kommt noch ein Kommentar von Killrock, a.k.a. Robert Zween, der einen sehr schönen Link zusammengetragen hat oder gefunden hat. Nämlich am 18.02., relativ kurz nach unserer Folge, in der wir ja relativ ausführlich über dieses durchsichtige Aluminium philosophiert haben. Und ne, du hast ja auch lang und breit erklärt, dass das kein Science-Fiction ist, sondern tatsächlich existiert und dass es auch damals schon in einer gewissen Form existiert hat, angefangen mit kleinen Briefmarken, großen Stücken. Mittlerweile sind wir bei, was war es, in der Vierblatt groß oder sowas in der Richtung, ne? Und jetzt gibt es dann eine Nachricht. Ich klicke jetzt hier nochmal drauf. Den passenden Link findet ihr auch in unserem Blog, auf das Blog Future Zone, auf dem ich schon lange nicht mehr gewesen bin. Die haben ein komplett neues CI, sagt man das so, ja?
Future Zone AD, das musst du schon erkennen.
Ist das was anderes als Future Zone? Gibt's noch was? Ist das was anderes als unser Future Zone? Unser.
Das ist die österreichische Version.
Auf jeden Fall ist die Überschrift, und das fand ich dann tatsächlich schon einigermaßen bemerkenswert, Durchbruch bei der Herstellung von durchsichtigem Aluminium. Ha!
Ja.
Und der erste Satz dieses Artikels ist, in Star Trek 4 geht es unter anderem um eine Formel aus der Zukunft, mit der man durchsichtiges Aluminium herstellen kann. Dieses sogenannte transparente Aluminiumoxid ist kein Science-Fiction mehr. Forschern der Universität Ateneo de Manila ist es gelungen, ein solches Material auf vergleichsweise unkomplizierte Weise herzustellen. Ha!
Ja, genau. Also hier geht es um was anderes als das Aelon, was ich beim letzten Mal gesagt habe.
Ja, war
eine Verbindung von Aluminium und, jetzt habe ich es wieder vergessen, Wasserstoff, glaube ich. Hier eher offensichtlich Aluminium und Sauerstoff.
Ja, TAIOX, genau, ist die chemische Formel, um die es offensichtlich geht. Und der Effekt ist aber
da steht irgendwie T, das T scheint für transparent zu stehen, ne? Und dann hast du AlOX, das heißt Aluminiumoxid.
Ja, genau. Ja, ist richtig. Ja. Ja, ich hab's mir noch nicht komplett und vollständig durchgelesen, aber ich fand es irgendwie ganz geil, dass sie dann auch, die haben auch den Film noch unten verlinkt, also genau die Szene, die wir eigentlich besprochen haben.
Ja.
Es ist auf jeden Fall ziemlich verrückt. Und da geht es dann auch wieder um das, was du auch schon angedeutet hast. Also so als Schutzschicht könnte es ja benutzt werden. Ne? Sie sprechen jetzt hier von Handys, aber auch von so Sachen wie PV-Anlagen, ne? Oder auch Displays, die Dingen ausgesetzt sind. Also Witterung zum Beispiel oder sowas. Ne? Ja, interessant. Auf jeden Fall wird da nach wie vor dran geforscht. Also es gibt offensichtlich auch verschiedene Wege, um das zu erreichen, was uns da in diesem Film schon mal angedeutet wird vor vielen, vielen Jahren.
Das ist schon mega, ne? Also ich liebe das ja, wenn irgendwann so Star Trek-Ideen einfach in die Welt gebracht werden von irgendwelchen Firmen und die meistens ja irgendwelche Trekkies beinhalten. Das war ja auch irgendwie bei, wie war es, als Nokia diesen Communicator quasi übersetzt hat in erstes Club-Handy oder sowas?
Ja.
Oder Motorola. Das ist schon.
Motorola, das war, glaube ich, wirklich, ne, das war, der Designer war Star Trek-Fan oder was, ne? Genau. Mhm.
Ja.
Es ist auch, ich habe noch so ein Edge oder so heißt das, Motorola Edge oder so. Das
ja klar, nicht eins. Nach dem Ausflug letztes Mal in die Macintosh-Welt bin ich mir ganz sicher, dass du auch alte Handys hier irgendwo rumliegen hast.
Ich habe kiloweise alte Handys rumliegen. Ich habe mal in einer Firma, ich hatte mal eine Firma, die Handys, Schnittstellen-Software für Handys programmiert hat. Ich habe wirklich noch sehr viele alte Handys hier irgendwo aus den 2000ern.
Ich erinnere mich, an die Firma.
Ja. Das war schön. Eine schöne Zeit.
Ja.
Ja. Wir haben viel gearbeitet, viel Pizza gegessen. Und viel Quatsch gemacht.
Ich glaube, wegen dieser Firma hat sich irgendwann T-Mobil überlegt, ihren Namen Englisch auszusprechen, oder?
nee, das war die Anschlussfirma tatsächlich. Also auch, ja genau, in beiden Firmen haben wir. Aber da war ich, das war damals.
Das war ein kurzer Insider-Gag, wir gehen auch jetzt sofort weiter.
Absolut. Wir wären dann auch so weit tatsächlich, um zurück in die Gegenwart zu gehen.
Wir gehen zurück in die Gegenwart und wir gehen sofort in diesen Film hinein, damit ihr auch nicht von irgendwelchen Insider-Gags abgelenkt werdet. Wir sind nämlich immer noch in Dr. Nichols Büro. Sebastian, kannst du mir folgen?
Ich kann dir folgen. Wir sind in Dr. Nichols Büro. Ich folge dir sofort dahin. Wir haben aufgehört, darüber zu sprechen, warum wir nicht mehr über den Schreibtisch gesprochen haben. Es standen diverse Dinge drauf, aber sie waren auch nicht so richtig klar zu erkennen. Und
genau.
Wir stehen im Prinzip noch vor dem Computer, an dem Scotty wild Dinge drauf rumgedrückt hat und dann passieren Dinge.
Genau, Scotty hat mir gerade die Formel für transparentes Aluminium gezeigt und Dr. Nichols in Aussicht gestellt, reich zu werden.
Ja, und der steht
und
im Prinzip.
Und dann kommt Madeline rein.
Genau, der steht im Prinzip mit offenem Mund davor, so, ne?
Genau, ja. Aber dann kommt Madeline rein. So.
In einer roten Jacke mit einem mit der Aufschrift Paris drauf. Tom das Paris? Fragezeichen.
Das frage ich mich auch. Aber erstmal der Fun Fact:
ja.
Die Darstellerin Monique de Sade.
Ja.
Hat einen Emmy gewonnen.
Ach was. Also sie und kann singen auch, oder?
Und noch, nee, Emmy ist doch
ach so, ein Emmy, TV. Entschuldigung, ist TV. Ja, ich war bei Grammy, sorry.
Und noch ein funniger Fun-Fact.
Ja.
Sie hat den Emmy für eine Voyager-Episode bekommen.
Nein, wirklich?
Nämlich die Episode Fair Trade. Da gibt's einige aufwendig designte Aliens, unter anderem einen Talaxianer namens Vixiban, kurz vorm Vix. Ja, das gab's.
Ja, die Zeit war verrückt.
Genau. Und den hat Monique de Sade nicht gespielt. Die ist nämlich gar keine Schauspielerin. Und das war auch für Star Trek 4 nicht geplant. Die ist nämlich Hairstylistin.
Nein.
Diese Rolle hatte sie auch hier im Film. So. Und später bei Voyager. Ja.
Das gibt's ja gar nicht. Und das heißt, dann haben die damals, ich muss mir gerade mal Vix angucken. Ich erinnere mich. Und dann haben die damals gesagt, okay, da muss noch irgendjemand reinkommen. Irgendeine Frau, die mal kurz stört, damit in der Szene auch eine Frau drin vorkommt. In einer starken Rolle, im starken Auftritt.
Ja.
Genau. Und dann stand sie irgendwo am Rand rum. Und dann hat jemand gesagt, ja. Zieh doch mal hier die rote Jacke mit Paris drauf an.
Richtig, genau. Ich gehe sogar noch weiter. Wir haben Monique de Sade schon mal im Film gesehen.
Nein.
Ja. Denn offensichtlich ist die Situation, oh Gott, wir brauchen eine Frau und hier ist keine. Schnell, hol die Friseurin.
Ach Gott.
Offensichtlich ist diese Situation schon einmal vorgekommen.
Ja.
Und zwar im Citation Institute in Sausalito.
Und da
saß sie am Schalter.
Nein, wirklich. Das ist ja nicht zu glauben. Und das ist mir nicht aufgefallen. Offensichtlich.
Ja, mir ist auch nicht aufgefallen. Ich habe es nachher dann irgendwann gelesen. Moment mal, die ist jetzt zweimal da. Genau, und tatsächlich sitzt sie da am Schalter. Das ist die erste Szene, wo wir Jillian Taylor kennengelernt. Da steht Jillian Taylor hinter ihr.
Ja.
Und ja, auch das ist Monique Desart, die später die Madeline spielt. Also vielleicht hat die viele Jobs in San Francisco. Oder es ist so, wie ich es eben beschrieben habe.
Ja, vielleicht kann man ja hier in der Dingsbums Corp einfach nicht so viel verdienen. Und deswegen gibt es noch einen Nebenjob.
Möglich. Ich habe ja gedacht, dass ich noch irgendwas über ihre Jacke rausfinde, aber Pustekuchen, da gab es gar nichts.
Oh, dafür Pustekuchen ich sagt man viel zu wenig. Das sollte man ja viel öfter sagen, ja. Dafür hast du?
Dafür, ich hab einen Typen auf X, tut mir leid, dass ich auf X gefunden habe, aber das habe ich durch Google gefunden. Einen Typen habe ich auf X gefunden, der sich ein Not Now Madeline T-Shirt gemacht hat.
Ja, auch nicht schlecht. Ja.
Ja. Hm. Genau, das ist nämlich der Spruch, den dann in diesem Moment Nichols sagt, weswegen sie quasi sofort innehält und irgendwie mit komischen Bewegungen mit ihren Händen einfach wieder zurückgeht.
Ja, mehr oder weniger rückwärts wieder aus dem Zimmer stolpert, ja.
Genau.
Zeugt auch von einer eher toxischen Arbeitsbeziehung, die beiden miteinander haben.
Ja, genau.
Schön.
Das kann man wohl so sagen. So. Aber man muss ja auch sagen, Nichols hat jetzt auch einfach angebissen, ne? Also der will jetzt einfach diese Formel haben und der will ganz, ganz berühmt werden. Was Scotty und McCoy allerdings nochmal kurz dazu bringt, über Zeitmechanik nachzudenken.
Ja, und ich finde diese Szene ja immer sehr interessant, ne, wo dann Leute irgendwie so 2 Meter von jemand anderem weggehen. Also stellt euch das mal in einer echten Situation vor, ja. Ihr seid in einem, also 20 Quadratmeter waren das höchstens Raum, ja. Und dann steht ihr da zu dritt zusammen und dann denkt ihr, okay, jetzt muss ich mal kurz dir einem da hinten was sagen, aber ohne, dass es der andere da vorne hier mitbekommt. Und jetzt gehen wir mal die 3 Meter, sagen wir mal 4 Meter, die der Raum erlaubt bei 20 Quadratmeter auf die andere Seite. Und dann kriegt man nämlich nichts mehr mit davon, was die anderen da sagen.
So ist das.
Die müssen sehr leise geredet haben, ja.
Ja, das können die. Die kommen nämlich aus der Zukunft.
Aber ich find's ja gut, weil man kann ja schon auf die Idee kommen, wenn Scotty das hier alles so macht und das offensichtlich ja auch so ein bisschen der Plan zu sein scheint. Also keine Ahnung. Also die müssen den Plan ja eigentlich gehabt haben, als sie da hingegangen sind, weil die müssen ja auch einen Plan gehabt haben, so. Und ich find's schön, dass an irgendeiner Stelle dann doch jetzt mal irgendwie dieses Thema aufkommt, dass sich jemand mal Gedanken darüber macht, was da eigentlich mit passiert, so von wegen oberster Direktive Hust.
Genau. Also es ist eine dieser schönen Star Trek-Fragen, die sich immer dann stellen, wenn man mal eben in die Vergangenheit gereist ist und einem dann einfällt, Moment mal, dürfen wir das überhaupt hier? Ne? Die oberste temporale Direktive gibt es ja noch nicht. Ne? Mhm. Die wird ja erst irgendwann im Rahmen, also die wird ja erst viel, viel später durch Daniels und sowas. Ne? Also deswegen, sie müssen sich das hier quasi from the scratch aus neu überlegen.
So. Ach, es gibt tatsächlich zu der Zeit überhaupt nichts, was den Eingriff von Zeitreisen und so weiter und so fort. Also das ist so, das kommt wirklich, also gibt es eine offizielle Regelung, gibt es erst später, ist ja verrückt. Aber das erklärt auch den etwas unbedarften Umgang mit der Lesebrille zum Beispiel.
Ja, genau. McCoy merkt völlig zu Recht an, dass sie hier die Zukunft verändern, wenn sie ihm jetzt die Formel geben. Und Scotty so, also na ja, wissen wir es denn? Vielleicht hat er das Zeug ja wirklich erfunden. So.
Ja.
Gut, man müsste jetzt sagen, hätten sie jetzt historische Aufzeichnungen dabei, was man von der Enterprise eigentlich erwarten könnte, dann könnte man das prüfen. Aber soweit wir wissen, hatte niemand der Crew eine Kopie von 1000 Jahre Technologiegeschichte auf so einem Pad dabei.
Nein.
Das heißt, sie handeln jetzt hier völlig im Blindflug.
Und das ist gefährlich.
Hier wird es jetzt ein bisschen, hier wird es jetzt Meta. Mhm. Was Scotty hier im Grunde tut, ist ja eine Zeitschleife zu erschaffen, die nach dem Prinzip des Bootstraps-Paradoxon funktioniert. Das hatte ich dir irgendwann schon mal erklärt, ich kann es aber nur gerade nochmal wiederholen.
Ja, bitte.
Das ergibt Nichols die Formel, Nichols nutzt sie, um transparentes Aluminium zu entwickeln und die Technologie existiert damit in der Zukunft. Scotty reist mit dieser Technologie in die Vergangenheit und gibt Nichols die Formel, die er ja nie hätte erfinden müssen, weil es ja in der Zukunft die schon gab. Also das bedeutet, Nichols hat die Erfindung nie selbst gemacht. Die Information existiert nur, weil Scotty sie ihm gibt. Und wenn Nichols sie aber nie erfunden hat, wo kommt sie denn überhaupt her? Verstehst du?
Es ist ein Problem. Es ist auf jeden Fall ein Problem, ja.
Gibt's also jetzt mal für, um die Whovians hier reinzuholen, ne, Doctor Who, die englische Science-Fiction-Serie, da gibt's eine Folge, in der der Doktor Beethovens Notenblätter verliert und dann beschließt, sie einfach selbst zu schreiben, damit sie nicht verloren gehen. Mhm. Dann ist die Frage, hat Beethoven seine eigene Musik nie geschrieben? Weil der Doktor ihm ja dann die Notenblätter gibt.
Ja.
Und das schönste Bootstraps-Paradoxon aus Star Trek haben wir auch schon mal besprochen.
Ja.
Das war nämlich die wunderschöne Doppelfolge Time's Arrow. Also Data verliert seinen Kopf im 19. Jahrhundert, ja, die Crew findet ihn in der Zukunft, reist dann in die Vergangenheit, um den Kopf überhaupt erst dahin zu bringen. So. Also.
Ja,
warum liegt der Kopf da?
Genau. Genau deswegen. Also das macht ein bisschen Kopfschmerzen am Ende, ne? Das ist das ist ein Problem, ja.
Und hier jetzt mal ein Blick in die Philosophie. Zu einem meiner Lieblingsphilosophen, einem modernen Metaphysiker. Ich liebe ja moderne Metaphysiker, wie du weißt. Ich habe den auch schon ein paar Mal angeführt, nämlich David Lewis. Der hat ja ein Buch geschrieben im Jahr 1976, The Paradoxes of Time Travel. Mhm. Und der hat eine relativ spannende Sicht auf dieses Bootstraps-Paradoxon, auch wenn er es selber nie so genannt hat. Der hat nämlich argumentiert, dass eine konsistente Zeitreise prinzipiell möglich ist, solange sie keine logischen Widersprüche verursacht. Jetzt haben wir das Gefühl, aber es ist doch irgendwie ein logischer Widerspruch, was hier verursacht wird. So.
Ja, schon.
Lewis sagt, nee, das ist zwar seltsam, aber nicht unmöglich. Das heißt, ein Objekt oder eine Information, die keinen ursprünglichen Erschaffer hat, sondern in einer endlosen Schleife existiert, ist logisch möglich.
Mhm.
Also es ist seltsam, aber es ist logisch möglich. Sein berühmtestes Beispiel ist, stell dir vor, du bekommst von deiner älteren Version ein Buch über Relativitätstheorie, studierst es, wirst ein genialer Physiker, reist in die Vergangenheit und gibst das Buch deinem jüngeren Ich. So.
Ja.
Das Buch wurde eigentlich nie geschrieben, es existiert einfach, zirkuliert in einer geschlossenen Zeitschleife. Für Lewis sagt, das ist bizarr, benutzt das Wort bizarr, aber logisch konsistent, solange nichts passiert, was die Schleife bricht. Also wenn du das Buch verlierst oder sowas, das wäre ein Problem. So, dann ist es nicht mehr konsistent.
Ja,
aber in dem Moment, wo es konsistent ist, ist das zwar bizarr, aber logisch.
Also das wäre quasi die Datas Kopfgeschichte. Die wäre quasi bizarr, aber logisch.
Und Lewis Argument, um jetzt mal da auch wirklich ein Argument reinzubringen, ist, naja, das ist Kausalität. Die Kausalitätssache wird ja nicht verletzt. Du hast immer ein Ursache-Wirkungsprinzip. Es ist zwar zirkulär, aber es besteht.
Und
dementsprechend ist es logisch konsistent, ja.
Sehe ich, könnte man mit arbeiten jetzt auch in diesem Fall natürlich, ne? Also kannst natürlich irgendwie sagen, okay, dann ist es halt Scotty, der das transparente Aluminium in die Gegenwart bringt, also in diese Gegenwart da bringt, in die Vergangenheit bringt und aus der Vergangenheit heraus entwickelt sich's dann. Es ist auch in sich konsistent, aber das wissen sie ja nicht. Also sie wissen ja nicht, was die Auswirkungen sind dadurch oder davon, dass sie ihm diese Technik in die Hand geben. Also es kann die Auswirkung sein, dass genau das passiert, was passiert. Also er findet, ich mache Anführungszeichen, das transparente Aluminium und dann wird es halt da erfunden und dann wird es halt später benutzt und so und alles ist gut. Und ob es jetzt früher oder später benutzt wird oder von wem auch immer erfunden wird, ist vielleicht nicht so wichtig, aber es kann ja auch sein, dass das komplett alles verändert, also dass es irgendwelche Machtverhältnisse verändert, dass er wahnsinnig reich wird und ein unglaublich ekliger Kerl oder Berater des Präsidenten des Nächsten und komische Sachen macht und Effizienzbehörden einrichtet oder es könnte halt...
Schöne Anspielung, aber eigentlich ist die korrekte Anspielung ja tatsächlich Zurück in die Zukunft 2, in der eine Person aus Biff wird, die seltsamerweise Trump gleicht.
Ja, das ist auch kein Zufall, ne?
Nein, das ist überhaupt kein Zufall.
Ja, aber das ist tatsächlich absurd. Aber eigentlich wäre die richtigste Anspielung Voyager Futures End. Da ist doch dieser Typ, dieser Manager, Forscher, Manager Typ, der Future Tech findet und damit ein Imperium gründet.
Genau. Also auch da gibt es ja philosophische Ideen zu. Ne? Also was passiert denn jetzt, wenn wir die Zeit ändern? Und du hast völlig recht. Also das eine ist der Schmetterlingseffekt, ne, quasi. Also Das ist ja im Prinzip das, was du beschreibst. Ne?
Ja.
Es kommt eigentlich aus der Chaosforschung von Edward Lawrence. Das ist ein amerikanischer Meteorologe und eben Chaosforscher. Und der Schmetterlingseffekt kennt ihr ja natürlich auch alle. Den Butterfly-Effekt, gibt es ja auch einen Film drüber. Selbst kleinste Crazy Veränderungen Film. Der Vergangenheit können riesige Auswirkungen auf die Zukunft haben. So, also ne, ein Schmetterling, der mit seinen Flügeln schlägt, kann einen Sturm auf der anderen Seite des Planeten auslösen. So, durch eine Kettenreaktion.
Mhm.
Und da gibt es tausende Filme drüber, aber es gibt eben auch Butterfly-Effekt selber mit, wie heißt er denn nochmal? Jetzt hatte ich den Namen gerade auf den Lippen und dann war er plötzlich wieder weg.
Ich wollte gerade Keanu Reeves sagen, aber das ist völliger Quatsch.
Nee,
ist totaler Quatsch. Aber es geht in die gleiche, in meinem Hirn geht es in die gleiche Richtung, aber es macht ja aber keinen.
Aber das ist falsch. Das ist der Nachfolger von Charlie Sheen bei Two and a Half Men. Der Ex-Freund von Demi Moore.
Tom Cruise? Boah,
nein. Oh Mann, ey. Ashton Kutcher.
Ja, natürlich.
Ja. Ashton Kutcher und die wunderbare Amy Smart. Ja, genau. Also das ist eine Möglichkeit, wie es ausgehen kann.
Ja.
Die zweite hat ein russischer Physiker mal reingebracht. Der hat das ein bisschen entschärft quasi. Ne? Der sagt das Konsistenzprinzip. Der sagt, naja, wenn Zeitreisen möglich sind, dann ist nur das möglich, was ohnehin bereits geschehen ist. Also wenn du in die Vergangenheit gehst, kannst du nichts tun, was die Zukunft grundlegend verändert, weil die Zukunft bereits so existiert, dass deine Reise geschehen musste. So.
Das ist quasi dieses konsistente Universum-Dingsbums,
genau.
Was uns ja auch in Star Trek mal gezeigt wurde, auch wenn wir häufiger quasi das andere Modell haben, ne?
Richtig, und das ist im Prinzip ja auch das, worauf sich Scotty hier beruft. Ne? Also er sagt, ja, vielleicht musste Nichols das transparente Aluminium immer schon auf diese Weise erfinden.
Mhm.
So. Also das wäre quasi das, was der russische Physiker, habe ich eigentlich seinen Namen gesagt, er heißt Igor Novikov. Der nennt das eben Konsistenzprinzip. Ja.
Und dann wäre die Nummer natürlich safe. Dann kannst du natürlich sagen, ja, who cares? Ja, also es muss halt nur erfunden werden. Wer es erfindet, ist vielleicht am Ende völlig egal. Und es wird dann genau das passieren, was auch vorher passiert ist. Es hat nur jemand anders erfunden. So.
Richtig. Und es gibt noch eine weitere Theorie. Und auch die haben wir in Star Trek sehr, sehr prominent schon gesehen.
Und zwar?
David Deutsch mit der Viele-Welten-Theorie. David Deutsch ist Quantenphysiker aus Stanford, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, argumentiert auf jeden Fall, jede Zeitreise erschafft eine alternative Realität.
Ja.
Wenn du also irgendwas in der Vergangenheit änderst, spaltet sich das Universum ab und folgt einer neuen Zeitlinie, während die Originalzeitlinie unberührt bleibt. Bedeutet, dass Scotty mit seiner Aktion nicht seine Zukunft beeinflusst, sondern eine parallele Realität schafft, in der transparentes Aluminium einfach früher existiert.
Ja.
Und es klingt seltsamerweise sehr nach Star Trek 2009.
Ja, total.
Und eventuell hat Scotty durch diese Aktion jetzt hier ein Paralleluniversum erschaffen. Die George und Gracie Timeline oder sowas.
Was ganz schön verrückt wäre, weil dann könnten die ja alle glauben, sie haben irgendwie das Universum gerettet, ja.
Ja.
Haben sie aber nur.
Haben sie auch.
Haben sie
eins.
Ach, genau. Und nicht mal das, aus dem sie gekommen sind.
Hey, genau, das nicht. Schade. Aber sie werden es niemals erfahren.
Ja, ist richtig.
Ja.
Also, das ist ganz schön bitter.
Ja, genau. Also wir werden auch nicht erfahren, welche Zeitreisetheorie denn hier eigentlich eine Rolle spielt. Naja, weil.
Wissen wir halt nicht.
Wissen wir halt nicht.
Ja.
Ne? So.
Offensichtlich ist die Kiste ja auch
sagen.
Genau, die Kiste scheint ja gut gegangen zu sein, weil wir haben nie wieder in Star Trek von irgendeinem Maniac gehört, der irgendwann mal transparentes Aluminium erfunden haben soll. Also scheint irgendwie gut gegangen zu sein.
Es gibt ja TNG eine Folge, wo dann nochmal drüber gesprochen wird, dass es transparentes Aluminium gibt.
Ja.
Habe ich vergessen, welche Folge das ist. Aber es kann jetzt einfach sein, dass das so ist, weil wir in TNG schon in einer alternativen Zeitlinie sind, in der George und Gracie Timeline. Alles möglich.
Alles
keine möglich. Ahnung.
Schön.
Ja. So.
Vielleicht ist auch durch die Wahlen gestern eine alternative Zeitlinie entstanden.
Ich habe ja sowieso, in meinem Kopf ist ja sowieso immer diese Theorie, dass im Prinzip durch jede Entscheidung, die wir treffen, eine ein neues Universum aufgeht. Und es immer auch ein Universum gibt, in dem wir die Entscheidung anders getroffen hätten.
Tja, und das geht ja auch, da geht es auch um Kollektiventscheidungen in Demokratien, in deinem Kopf.
Da geht es um jede Entscheidung jedes einzelnen Individuums. Und wenn du noch weiter gehst, kannst du sogar noch jede Entscheidung auf Quantenebene von allen möglichen Vorformen der Freiheit, die du irgendwo in Quantenprozesse reindenken kannst.
Aber wenn jede, dann es wird ja unfassbar komplex. Also wenn es um deine Entscheidung geht, ist es ja schon sehr komplex, weil du ja halt viele Entscheidungen triffst. Aber wenn du dir jetzt überlegst, dass es auch noch um Kollektiventscheidungen geht und jeder, der an diesem Kollektiv beteiligt ist, kann jede Entscheidung halt immer anders treffen, dann muss es ja auch für jede Entscheidung, die verschiedenste Gruppen getroffen haben, in verschiedensten Konstellationen auch verschiedene Ausgänge von das, mein Gott, ich krieg Kopfschmerzen.
In jedem Hundertstel Sekunde gehen Limes geht gegen unendlich neue Universen auf. Richtig.
Aber das heißt auch, es gibt Universen, in denen jede der an der wahlbeteiligten Parteien, nein, vielleicht nicht jede, aber viele der an der wahlbeteiligten Parteien vielleicht irgendwo gewonnen haben.
Ja. Es gibt auch ein Universum, in dem 100% der Personen Team Todenhöfer gewählt haben.
Ja.
Und ich würde Jürgen Todenhöfer gerne dahin schicken. Aber da wir das nicht können, machen wir an dieser Stelle einfach weiter.
Wir machen einfach weiter.
Und gehen zu Kirk und Gillian Taylor. Die bringen Spock nämlich gerade zurück in den Golden Gate Park.
Ja. So. Er hat nämlich offensichtlich dann doch keinen Bock, essen zu gehen. Es ging ja ursprünglich
darum. Hat er vorher schon gesagt.
Ja. Hat er das schon gesagt?
Ja. Mögt ihr Italienisch?
Achso, er hat gerne einfach No.
Natürlich. Ja. Nein.
Ja, aber mir war tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass dieses Nein so eine Konsequenz hat. Also, dass der dann auch sagt, so, ja, macht euren Scheiß alleine.
Nee, war mir auch nicht klar.
Ja, aber, so, aber bitte, ja.
So, aber wir sind jetzt im Hellen im Golden Gate Park. Ja. Deswegen habe ich mal geguckt, wo das im Golden Gate Park eigentlich gedreht worden ist.
Mhm.
Denn wir wissen ja, sie wollten sehr, sehr, sehr viel On-Location drehen. Und ich bin deswegen mal in Street View durch den Golden Gate Park gelaufen.
Wie groß ist denn der?
Sehr groß.
Okay.
Das ist wirklich sehr, sehr groß.
Weil du, also man sieht ja ehrlich gesagt gar nicht mal so viel. Also es ist ein großes Wiesenstück und dann siehst du halt irgendwie einen Weg und ein paar Bäume. Und ich glaube, an irgendeiner Stelle sieht man noch so ein bisschen Holzgestell oder sowas. Aber das könnte auch in einem Park hier irgendwo in Köln sein.
Also tatsächlich ist der Golden Gate Park auch an vielen Stellen mehr botanischer Garten als Park. Aber es gibt auch so große Grünflächen, wie man hier sieht.
Ja.
Und es gibt vor allen Dingen, und deswegen habe ich sofort gedacht, ich finde diese Stelle, es gibt so grüne Tische, wie wir in dieser Szene sehen, die stehen da immer wieder rum.
Aha.
Mhm. Ich suche also ein wenig rum und denke so, hier ist so ein grüner Tisch, aber das passt irgendwie nicht. Und ich finde vor allen Dingen diesen Zaun nicht.
Mhm.
Da ist nämlich so ein Zaun im Hintergrund, so ein weißer.
Ja, genau.
Und der ist schon recht eigentümlich, weil der hat drei Bretter.
Mhm.
Also es ist so ein breiter Holzzaun. Und der hat drei Bretter und zwar zwei unten und eins oben. Und dieses Brett ganz unten, das ist sehr eigentümlich. Hat ein normaler Zaun irgendwie nicht. Ne? Da sind irgendwie dann zwei Bretter und dann könnte man da unten runter, könnten da irgendwelche Tiere laufen oder sowas. Ne? Das ist hier nicht der Fall. Mhm. Da sind zwei Bretter unten. So.
Mhm.
Also habe ich noch ein bisschen recherchiert, weil ich das Ding einfach nicht gefunden habe. Ich habe überhaupt keinen so einen Zaun gefunden im Golden Gate Park. Mhm. Ich habe ein bisschen recherchiert und dann bin ich fündig geworden.
Ja.
Aber nicht im Golden Gate Park.
Ach.
Und wenn du in der letzten Folge gut aufgepasst hast, dann könntest du auch erraten, warum sie nicht im Golden Gate Park gedreht haben.
Ja, weil sie halt im Süden sind von Los Angeles. Nee, im Norden. Sie wollten da im Süden sein, aber sie sind im Norden. Sie sind ja bei dem Original. Nee, das ist im Süden.
Nee, das war die vorletzte Folge. Da habe ich noch gesagt, dass sie am Marina Boulevard sind und nicht in Sausalitos im weiteren Norden. Nee,
das war's nicht.
Hast du noch einen zweiten Take?
Also kurz drüber nachdenken, wann wir über was gesprochen haben. Wir haben ja, aber das war auch in der Folge davor, als wir über den Leuchtturm und so weiter gesprochen haben.
Ja, genau.
Dann hast du über Straßen gesprochen.
Erinnerst du dich noch an die Szene mit dem Hubschrauber?
Ach so, ja klar. Wir sind in der Nähe von dieser Firma, wo es so viel geregnet hat.
Wir sind nicht im Golden Gate Park.
Ja.
Weil Scheißwetter war.
Okay,
In San Francisco war das Wetter sogar noch schlechter als da unten in Los Angeles, als sie das Ding gedreht haben,
ja.
wo sie diese Szene mit dem Hubschrauber gedreht haben. Und alles war da total aufgeweicht.
Ach geil.
Das heißt, sie konnten definitiv nicht im Golden Gate Park drehen. Weil da kannst du zum Beispiel, da hättest du überhaupt keine Kamera hinstellen können, weil alles so matschig und aufgeweicht war. Oder mit dem Auto auf diesen Rasen fahren, was sie ja da an dieser Stelle machen.
Ja, ja.
Hättest du nicht machen können. So. Stattdessen haben sie im Will Rogers State Park gedreht. Und der ist in Los Angeles. Und zwar ziemlich weit im, also der, was ja von San Francisco nochmal ordentlich weiter im Süden ist.
Ja.
Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie die Szenen im Will Rogers State Park dann in der Zeit gedreht haben, als sie auch die Hubschrauber-Szene gedreht haben, als sie sowieso in L.A. waren.
Geil.
Aber in L.A. waren halt auch die Studios. Deswegen kann es durchaus, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wann sie das eventuell da gedreht haben.
Und in L.A. hat es doch auch geregnet. Also da war doch auch die Hubschrauber-Nummer, hatte doch auch das gleiche Problem.
Genau, da hat es auch geregnet, aber es war im Park bei weitem nicht so so matschig. Außerdem haben sie einen Trick benutzt. Sie haben das nämlich nicht auf einer normalen Wiese gedreht.
Ach was.
Das habe ich dann rausgefunden, als ich mich ein bisschen mit Street View durch den Will Rogers State Park bewegt habe.
Was ist denn eine nicht normale Wiese?
Das kann ich dir sagen. Ein Polofeld.
Ach so, geil, natürlich. Der große Polosport in L.A. Echt? Ist das ein actually thing da?
Offensichtlich. Also auf jeden Fall gibt es da so ein Stadion und das ist ein Polofeld. Und genau da haben sie es gedreht. Deswegen auch der Zaun mit den beiden Brettern unten.
Ah, die Bälle nicht verlieren. Ja klar, es ergibt Sinn, klar.
Ja.
Geil.
Und diese Sitzbank aus dem Golden Gate Park haben sie offensichtlich da einfach aufgebaut, um diesen Park zu faken.
Als ob das irgendwie interessieren würde. Was denn Scheiß. Aber okay, bitte.
Ja gut, aber als ob das irgendwie interessieren würde, da kommen wir gleich noch zu einer
interessanten Frage. Wir haben über so viel Bullshit in der letzten Folge gesprochen, wo man denken kann, okay, interessiert dir das überhaupt, was sie da so erzählen? Und dann stellen sie aber Tische irgendwo hin, damit sie so tun können, als wäre das in einem anderen Park, weil es macht ja sonst keinen Sinn, wenn es in dem Park wäre. So, what the fuck?
So nämlich.
Ja.
Ja, sie wollen uns halt sagen, dass das hier der Golden Gate Park ist.
Okay.
Da muss man übrigens sagen, das wäre vom Marina Boulevard, wären das knapp 10 Minuten Fahrt. Das passt also, ist alles in Ordnung. Ne? Ja, obwohl eigentlich sind sie ja nicht im Marina Boulevard, sondern sie sind eigentlich in Sausalito. Dann müssten sie halt noch über die Golden Gate Bridge. Anyway, ja. Ist auch alles nicht so schlimm, dann wären es, keine Ahnung, wären es halt 20 Minuten. So. Passt auch irgendwie.
Ja.
Dann gibt es die kurze, schöne Konversation, dass Jillian Spock nochmal fragt, sure you won't change your mind? Und Spock, is there something wrong with the one I have?
Es sind gerade von Spock, wir haben es glaube ich vorletzte Folge, oder so, ich weiß nicht mehr, es sind so ein paar One-Liner drin, die sitzen echt, ne?
Aber wir müssen ja auch darüber nachdenken, also es ist natürlich ein sehr, sehr schöner Spruch, ein sehr, ja. sehr schöner Spock-Moment, der mal wieder in Redewendung nicht versteht. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, wird das Ganze ja viel spannender, weil Spock hat ja seinen Verstand wortwörtlich erst seit einem Monat.
Ja, stimmt, ja. Und da kann man natürlich, also wenn man so frisch seinen Verstand hat, dann kann es natürlich auch irritieren, wenn jemand kommt und sagt, wechsel ihn schon wieder, weil, ja.
Genau.
Warum?
Also, ja. Wir erinnern uns, nach seinem Tod in Star Trek 2 wurde sein Körper auf Genesis neu geboren und erst später bekam er dann sein Katra, seine Seele, sein Bewusstsein von McCoy zurück. Er musste also erst wieder lernen, wer er eigentlich ist und was es bedeutet, Spock zu sein. Und wenn Jillian ihn jetzt fragt, ob er seine Meinung ändern will, könnte man das ja als unfreiwilligen philosophischen Volltreffer sehen, also seine Meinung ändern, seinen Geist ändern. So.
Ja, ja, also sie hat ja gefragt.
Ist sein Geist überhaupt noch derselbe wie vorher? Ja.
Das sind aber so Fragen, die kann ja kein Schwein beantworten. Also da müsste es ja erstmal auch davon ausgehen können, dass man sowas wie Geist übertragen kann, also kopieren kann quasi, ne? Also.
Ja, ja, aber Star Trek ist dualistisch, war es immer schon.
Wo ist die Seele eigentlich? Ist sie im Gehirn? Ja,
oft auf Reisen bei den Vulkaniern tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, so, Kirk sagt dann, das war ein kleiner Scherz und verabschiedet sich von Spock. Taylor fragt, woher Spock wusste, dass Gracie schwanger war, obwohl das niemand weiß. Und Spock sagt, naja, Gracie weiß es. Okay.
Aber damit gibt sie sich dann auch irgendwie zufrieden. Also das ist so, also ich meine, ne? Ja. Die Szene ist so absurd, sie denkt wahrscheinlich auch, absurder wird es jetzt nicht mehr, keine Ahnung,
ja,
ist
ja,
was
genau.
mit dem Typen
fragte,
essen. Ja.
Genau, die fragt dann Kirk auch nur noch so, und was, der hängt jetzt hier in den Büschen rum oder sowas?
Ja.
Und Kirk sagt, naja, das ist halt sein Style irgendwie, ist schon okay.
Das ist halt so einer dieser Typen, die in Parks in Büschen rumhängen, so, oh wow, in der Robe.
Ja, zumindest guckt Gillian Taylor offensichtlich nicht in den Rückspiegel, als Spock dann zurück an Bord der Bounty gebeamt wird. Aber was ja immerhin ein schöner Beam-Effekt war.
Ist auf jeden Fall, finde ich aber auch bemerkenswert. Erstens, weil niemand mit jemandem Kontakt aufnimmt. Also er wird ja einfach gebeamt, zumindest sehen wir es nicht. Also niemand sagt hier, beam mich mal oder bist du da, ich beam dich mal oder so. Und wie du schon sagtest, ne, man hätte halt auch einfach 20 Sekunden warten können, weil ne, wenn Gillian in den Rückspiegel geguckt hätte, wäre es irgendwie blöd gelaufen. Aber Das mit der Zeit interessiert ja offensichtlich keinen und Veränderungen in der Zeit und was soll's.
Eben, das mit den Müllmännern war ja auch offensichtlich egal, als sie da überhaupt erst angekommen sind.
Ja.
So, Kirk und Taylor sind jetzt in einem Pizzarestaurant und Kirk erlaubt Gillian für sie zu bestellen. Und jetzt beginnt die längste Gesprächsszene im gesamten Film.
Wirklich?
Okay. Ja. Mhm. Erstmal, wo wurde die Szene gefilmt?
In einer Pizzeria offensichtlich.
Das ist auch schon wieder so eine weirde Geschichte.
Okay. Es ist eine Pizza, also es sieht nach Pizzeria aus, auf jeden Fall.
Ja.
Deswegen könnte ich mir vorstellen.
Sie hatten tatsächlich.
Ja.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wirklich ein Restaurant ist, in dem sie da sitzen.
Also sie hatten tatsächlich ein Restaurant gebucht, wo sie die Szene filmen konnten.
Ja, gibt ja auch irgendwie Sinn, wenn man in einem Restaurant drehen möchte.
So, genau. Ich habe zwar keine finale Bestätigung dafür gefunden, aber ich habe so ein paar Gerüchte gefunden, dass es das Tosca-Café war, was sie da gebucht haben.
Ja.
Das kennst du auch, wenn du Bilder davon siehst, könntest du dir bekannt vorkommen. Das ist nämlich da ist nämlich zum Beispiel Basic Instinct gedreht worden.
Ach was.
Und das Tosca-Café in San Francisco ist ein super bekanntes Ding, auch so ein Promi-Restaurant, ne, und so. Da auf der Homepage siehst du tausende von Promis, die da immer mal wieder abhängen und sowas, ne. Das Schöne ist, das ist sogar ein italienisches Restaurant.
Ja.
Hätte also perfekt gepasst. Und dann gibt es weitere Sachen, die überliefert worden sind, die ich nicht verstehe, aber mittlerweile glaube ich alles, was ich da lese. So. Aus irgendeinem Grund, dieser Grund ist wie gesagt nicht überliefert, wollte die Produktion dann aber ein Restaurant, in dem Pizza gebacken wird. Weil sie wollten diese Anfangsszene mit Blick in die Küche, wo zwei typisch italienisch gekleidete Köche mit so Pizzateig rumhantieren und den so hochschmeißen und sowas.
Ja, ne? Das sehen wir ja auch.
Genau. Und sie bestellen ja nachher auch Pizza. Das war ja wichtig, so dass sie dann auf jeden Fall diese zwei Köche sehen, die diesen Pizzateig hochwerfen.
Ja.
So. Problem, das Tosca Café ist zwar ein italienisches Restaurant, aber das ist so Fine Dining. Die haben keinen Pizzaofen. Das war eher so ein Pasta-Ding. So.
Ja.
Was haben sie also gemacht? Sie haben dem Restaurant einen Pizzaofen gekauft.
Natürlich.
Pass auf, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Dieser Pizzaofen wurde dann auch installiert. So.
Ja.
Und dann haben sie aber gemerkt, dass die Winkel, mit denen man im Tosca-Café in die Küche drehen konnten, scheiße waren. Das heißt, sie konnten nicht diese Szene drehen, wo zwei Köche sind da rum mit Pizzateig. So, irgendwer wollte unbedingt diese Szene haben. Koste es, was es wolle. Also haben sie stattdessen was gemacht? Sie haben in L.A. auf der Paramount Soundstage eine Showküche aufgestellt und dort die Szene mit den zwei Köchen gedreht.
Nachdem sie den Pizzaofen installiert hatten. Ja. Pizzaofen sind teuer, Öfen, sagt man, glaube ich.
Ja.
Ja.
Und wo sie schon mal dabei waren, haben sie dann auf der Soundstage auch ein ganzes Restaurant aufgestellt und die Szene komplett im Studio gedreht.
Oh Gott, ist das absurd, ey.
Also Win-Win, sie hatten jetzt ihre Restaurantszenen bei gutem Ton, mit guten Winkeln und mit diesen beiden Köchen, die Pizzateig hochschmeißen.
Ja.
Und das Tosca-Café hatte einen neuen Pizzaofen.
Und alle freuen sich. Ein Pasta-Restaurant, ja.
Ja, also für diese Szene ist es absolut nicht wichtig, dass dieses Restaurant Pizza hat.
Nein.
Es ist noch nicht mal der Blick in diese Küche wichtig. Den hätten sie komplett streichen können.
Absolut. So. Und wo wir jetzt ja schon wissen, dass sie total wichtige Szenen eigentlich schon gestrichen haben, so hätte man ja auch sagen können, ey.
Aus Zeitmangel.
Ja, die kann man auch wirklich, also der Dialog hätte halt genauso gut auch mit Pasta funktioniert. Do you trust me? Hier, ich Trüffelpasta, keine Ahnung, alles klar. Ja. Ich nehme auch Trüffelpasta von mir aus. Keine Ahnung, was Trüffel sind. So, fertig.
Ja. Naja. Naja.
Naja. Alle freuen sich, ist super. Ah. Ja.
Ja, alle freuen sich, ist wunderschön. Ja.
Gibt es den Pizzaofen noch? Ist das überliefert?
Nee, aber ich habe in die Speisekarte vom Tosca-Café, das Tosca-Café gibt es noch, und ich habe in die Speisekarte geguckt und sie bieten tatsächlich so irgendwie so Focaccia an und sowas. Also ich schätze, dass sie jetzt einen Pizzaofen nutzen. Ich weiß immer nicht, ob es noch immer derselbe ist. So.
Ah, ist das geil. Ja, so. Schöne Geschichte.
So, Jillian fragt dann, wie du gesagt hast, zuerst, ob Kirk ihr vertraut.
Ja.
Und er antwortet dann blind, ne?
Ja.
Simplicity. Und für mich ist das irgendwie so ein schöner Callback zu The Wrath of Khan, weil da gibt es ja so eine ähnliche Szene, in der Spock zu Kirk sagt, you must learn to trust me. Und Kirk antwortet darauf mit so einem ernsten Blick, weil er eben weiß, dass Spock ihn niemals verraten würde. So.
Ja.
Und das mit Jillian ist hier so die lockere Version davon, aber vielleicht schwingt in Kirks Antwort auch so ein kleines Echo dieser tiefen Freundschaft mit Spock mit. Ja, ich habe halt gelernt, Menschen zu vertrauen oder Wesen zu vertrauen.
Ja, könnte sein.
Jillian darf dann für sie beide bestellen. Und was bestellt sie?
Eine Pizza mit irgendeinem Gemüse drauf, oder? Nee, Salami, Paprika und Zwiebeln, glaube ich.
Also erstmal, ich finde es eine ganz leckere Pizza. Ne? Wenn ich noch Fleisch essen würde, also sie bestellt eine Pizza mit Pilzen, Peperoni und extra Zwiebeln. Peperonis sind ja in den USA so kleine
Salamischeiben. Ja. Ich war nah dran.
Und extra Zwiebeln, also offensichtlich will sie hier kennzeichnen. Küssen ist heute nicht mehr geplant.
Ja, gut, wenn beide Zwiebeln essen, dann ist doch alles gut.
Und dann bestellt sie noch was. Nämlich ein Michelob.
Aha, hab ich gar nicht mitbekommen.
Weißt du, was das ist?
Ja, sie bekommt ein Bier. Aber das ist offensichtlich ein Bier.
Genau, ein Michelob ist ein Bier von Anheuser-Busch, also der Marke, die auch Budweiser rausbringt.
Ja.
Das war in den 80ern ein sehr erfolgreiches Bier. Gibt's auch immer noch, aber weitem nicht mehr so erfolgreich wie damals. Und ich glaube, dass es in den 80ern so erfolgreich war, lag an den brillanten Werbespots, die sie so produziert haben.
Okay.
Und um euch allen jetzt einen Ohrwurm mal ins Ohr zu setzen, habe ich einen dieser Werbespots mitgebracht.
Okay, das ist es also.
Ja, hau raus.
In Ordnung.
Woo. Weekends were made for Michelob.
Yeah. Don't forget, remember to pick up some beer.
Ich mag mir gar nicht, also in meinem Kopf sind viele Dinge passiert, die während diese Musik ertönte, auf einem Bildschirm hätten erscheinen können.
Ja.
Ich will, also es war wahrscheinlich ein Fernsehspot, oder?
Es war ein Fernsehspot, genau.
Ja. Ja. Ich wäre interessiert, ich werde es mir mal angucken. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön. Dass die Weekends made for a beer. Das finde ich richtig gut, ja.
Weekends were made for Michelob.
Ja.
Ja. Super.
Auch musikalisch auch ganz, ganz kurz. Ja, ja.
Die Frau, die dann yeah sagt.
Ja. Also ich finde, er klingt so ein bisschen, also hier, der den Liedpart hier singt, ne, er klingt so ein bisschen underwhelming, ehrlich gesagt. Aber das mag auch an der Zeit liegen.
Ja, aber es gibt noch so ein paar andere. Es gibt auch noch einen Michelob Spot von, ich glaube, von 87 oder sowas mit Phil Collins, mit Genesis. Also es gibt, Michelob hat wirklich tolle Spots produziert und dann immer irgendwie das Wort dann mit in den Text reingepackt und sowas. Aber Weekends are made for Michelob. Heute eher ein Nischenprodukt übrigens. So. Aber in den 80ern war es quasi die schicke Version von Budweiser.
Ja, schade. Schade eigentlich, weil da scheint ja sehr viel Potenzial drin zu stecken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch irgendwann mal so retromäßig zurückkommen könnte. Bei so einer guten Werbekampagne, das wird ja Menschen noch im Hirn sein.
Garantiert. So. Naja, Kirk schließt sich auf jeden Fall an. Er hat ja Vertrauen in Jillian. Ne?
Ja.
Und dann fragt er, wie sie als Wahlbiologin...
Entschuldigung. Ganz kurz, weil bei der Szene habe ich mich kurz ein bisschen gewundert, weil sie sagt ja, wie du gerade schon gesagt hast, ne, do you trust me? Ne? Also vertraust du mir? Und das klingt dann so ein bisschen so, als würde sie für beide eine Pizza bestellen. Oder sie, ne, so nach dem, ja. Also, und er sagt ja auf jeden Fall, klar, blind, mache ich. Und dann bestellt sie sich eine Pizza und ein Bier.
Ja.
Und dann sagt Kirk, ich nehme dasselbe. Warum hat sie denn vorher diese Frage gestellt? Warum sagt sie nicht einfach, ihr, wir nehmen zweimal hier die Speziale und nehmen ein Michelob?
Ja, ich befürchte, weil du 1986 als Frau nicht für den Mann mitbestellen darfst.
Wirklich?
Befürchte ich. Ich habe es mir auch gefragt, aber ich glaube tatsächlich, dass das, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie patriarchal die Gesellschaft da noch war.
Ja, das kann schon sein. Also da ist es quasi.
Vielleicht haben
schon
das auch andere Leute anders interpretiert. Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ich habe es tatsächlich so ein bisschen so interpretiert.
Ja. Es wäre auf jeden Fall eine Erklärung. Also ich bin so ein bisschen drüber gestolpert, aber du hast natürlich schon recht. Das ist ja möglicherweise für eine gerade erst erstarkende Frauenrolle in der Gesellschaft vielleicht ja schon tatsächlich einigermaßen weit vorne, dass sie hier als Erste bestellt quasi.
Und dass sie überhaupt selber für sich bestellen darf.
Ja, auch das. Genau. Ja.
Oh Gott. Aber dass sie dann für den Mann sofort mitbestellen darf, ist dann vielleicht, also vielleicht geht das in den 80ern noch nicht.
Sowas, das ist ja auch unverschämt.
aber vielleicht liege ich auch hier falsch und ich habe das hier irgendwie falsch interpretiert.
Aber dann läge ich vielleicht auf, also keine Ahnung, ich habe bisher noch keine Interpretation für diese Szene gehabt. Ich habe mich nur gefragt, warum das so seltsam abläuft. Aber gut. Schreibt es in die Kommis, falls ihr irgendwas anderes daraus lesen könnt.
Dann fragt er, wie sie als Wahlbiologin gelandet ist, und sie sagt, naja, dass sie einfach Glück hatte.
ja.
Und dann erklärt sie irgendwie, wie die Wale ausgewildert werden. So. Und darüber werden wir jetzt ein bisschen reden, Sebastian.
Okay.
Sie sagt, die Wale werden mit einer speziellen 747 nach Alaska geflogen und dort rausgelassen.
Ja.
So, wir gucken uns alle Elemente dieses
Satzes.
Dieses Satzes einmal an. Gucken wir erstmal aufs Flugzeug.
Ja, Boeing 747, lange Zeit das größte Flugzeug, Passagierflugzeug der Welt. Es gab, glaube ich, nur Transportflugzeuge, die größer waren und auch größer sind. Es gibt dieses Riesenteil, so eine, ich glaube, mit 8 Propellern. Ne? Das heißt das nicht auch irgendwas mit Wahl, Beluga oder sowas? Ah, nee, Beluga war, glaube ich.
Später erschienen, die Beluga.
Ja, aber das war auch, glaube ich, was anderes. Das war von Airbus so ein Ding, womit sie Airbus-Teile von Toulouse nach Hamburg geflogen haben oder so, ne?
Mhm.
Also Flugzeugteile, genau. Es kam ja dann auch irgendwann der A380. Ich glaube, der war auch größer als eine Boeing 747 oder ist immer noch größer als eine Boeing 747. Aber wir halten mal fest, es ist ein sehr großes Flugzeug.
Sehr, sehr großes Flugzeug, du hast absolut recht, größtes Passagierflugzeug der Welt, so ein Jumbo-Jet, ne? Das war so die Bezeichnung damals. Und wurde auch in Hollywood immer wieder genutzt, zum Beispiel in dem in der wunderbaren Komödie Airplane.
Schön,
die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
Es klingt hervorragend, aber auch in der Air Force One zum Beispiel, also auch im Film Air Force One, ist die Air Force One, glaube ich, in dem Film, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein Ding.
Entschuldigung, darf ich gerade mal fragen, du hast gerade gesagt, das klingt hervorragend. Hast du Airplane nie gesehen?
Ich glaube, ich habe Airplane nie gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist schön, dass du dich entschuldigst, bevor du Fragen stellst hier. Es ist sehr höflich.
Ich bin ja selten tatsächlich so retromäßig unterwegs und schwärme für alte Filme. Aber Airplane als einer der ersten Abraham Zucker-Filme, ne, mit Leslie Nielsen in einer seiner ersten, ich glaube sogar seine erste, lustige Rolle.
Ach, das ist die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
Ja, genau.
Zu der Zeit kann ich noch keine englischen Titel.
Aber ich habe ja den Titel eben ausgesprochen, also auf Deutsch. Du hast den aber gesehen, ja?
Ich weiß, es ist das gleiche, gibt es noch mal als Raumschiff, glaube ich, ne? Eine unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff.
Genau, das ist Teil 2, Airplane 2.
Okay. Darf ich einmal kurz hier reingucken?
Darfst du gerne?
Oh,
was guckst du denn jetzt, den Trailer?
Es tut mir leid, dass ich Sie wecken muss, aber
sind Sie Arzt? Ganz recht. Wir haben ein paar Passagiere, die ziemlich krank sind. Könnten Sie wohl mal kommen und sie sich ansehen?
Ja, ja, selbstverständlich.
Es ist auch schon so absurd gedreht.
Es ist absolut absurd gedreht.
Zeigen Sie mir Ihre Zunge.
Ja, der Gag, der jetzt gleich kommt, der wird auch 10-mal im Film wiederholt ungefähr. Was grundsätzlich eine Eigenschaft dieses Films ist.
Er macht so Zaubergesten und es kommen Eier aus dem Mund einer Frau heraus. Aber es sind wirklich so Zaubergesten.
Achso, ich glaube, er sagt jetzt gleich, dass die Patientin unbedingt ins Krankenhaus muss. Und dann fragt die Zürdes, was ist das? Und er sagt, ein großes Gebäude mit Patienten. Aber das gehört jetzt wirklich nicht hierhin.
Und die Art von Humor.
Ja.
Sagen Sie dem Captain sofort, wir müssen so schnell wie möglich landen. Die Frau muss sofort in ein Krankenhaus gebracht werden.
Ein Krankenhaus? Was ist es?
Ein großes Gebäude mit Patienten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Sagen Sie dem Captain, ich muss ihn sprechen.
Selbstverständlich.
Oh, fuck, das ist so low, aber I love it.
Genau. Es ist so low, aber...
Ich glaube, ganz viel aus dieser Zeit, was ich total schade finde, geht, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Also so diese ganzen nackte Kanone-Geschichten, ich glaube, ich habe sie halt vor 30 Jahren wahrscheinlich das letzte Mal gesehen. Ich glaube, da geht ganz viel von gar nicht mehr. Aber das ist halt die ganze Zeit diese Art von Humor. Ne? Und
genau. Ist ja auch Zucker, Abraham Zucker, die sind quasi ein bisschen später erschienen als Airplane. Ja.
Ja. Und
die nackte Kanone-Filme.
Ich liebe das schon sehr, Gut, vielen Dank dafür.
Ja. Die Piloten dieses Flugzeugs heißen Clarence und Roger.
Oh, das ist hier, wie heißt er denn?
Joe, übernimm du.
Roger.
Ja, wir haben Clarence. Roger.
Oh,
so, wir schweifen ab.
Ja, das kann ja nicht sein. Oh, Roger hat Probleme beim Fliegen. Der ist ganz alleine. Ist aber auch dunkel. Das ist der Typ von Mission Impossible. Wie heißt er denn noch gleich?
Wie schnell können Sie landen?
Das kann ich nicht sagen.
Ich weiß nicht. Der Pilot wird, glaube ich, gespielt von diesem Basketballer Kareem Abdul-Jabbar.
Tja, nicht vor etwa 2 Stunden.
Sie können das innerhalb der nächsten 2 Stunden nicht raten?
Nein. Ich meine, wir könnten nicht landen innerhalb der nächsten 2 Stunden. Diesseits der Berge ist alles voller Nebel. Wir müssen nach Chicago durchkommen.
Vor allen Dingen stehen die halt auch so, ne? Also 2 erwachsene Männer. Ja, es sind halt Schauspieler. Klammer auf. Surprise bei einem Film. Stehen sich da halt so gegenüber. Ja. Und müssen sich so Nonsense, also mit todernstem Blick so Nonsense-Kommentare an die Köpfe schmeißen, ja. Ich will nicht wissen, wie lange die gebraucht haben, um solche Szenen zu drehen, ey.
Das weiß ich auch nicht. Aber also,
wir sind auf jeden Fall
nicht dafür
geeignet, das zu drehen, glaube ich. Genau. Was ich sagen wollte, ist der hier Phelps. Michael Phelps heißt er, glaube ich. Oder das ist der Rollenname.
Ist das ein Schwimmer? Anyway, wir wollten ja eigentlich nur drüber sprechen, dass dieser Airplane-Film auch in der Boeing 747 spielt. So.
Ja, es war auf jeden Fall einmal großzügig abgeschwiffen, ja.
Ja. Es gab davon tatsächlich auch die Frachter-Variante, die 747-200F, so, für Freight. 70 Meter lang, 60 Meter Spannweite, aber maximales Ladevolumen von 760 Kubikmeter. So.
Jetzt kommt diese Walnummer wieder, ne?
Ja, jetzt müssen wir mal kurz durchrechnen. Also ein Buckelwal, wenn er ungefähr 15 Meter lang ist und 2,75 Meter Durchmesser hat und wir jetzt mal davon ausgehen, dass er wie ein Zylinder aussieht, was er nicht tut, aber der Einfachheit halber.
Ja. So.
Dann müssen wir ungefähr von 90 Kubikmeter für einen Buckelwal ausgehen. Das sind, dann sind 2 Buckelwale 180 Kubikmeter. So.
Mhm.
Wie gesagt, maximales Ladevolumen 760 Kubikmeter.
Ja.
Wir hätten also im Frachtraum noch 580 Kubikmeter Platz für Wasser. Also das würde theoretisch sogar passen.
Ja.
Natürlich ohne jegliche Bewegungsfreiheit und ohne Chance auf Sauerstoffversorgung. Also wahrscheinlich wären die Buckelwale nach dem Flug tot.
Naja,
aber
gut, die können ja Luft atmen. Ne? Das heißt, wenn die da so ein bisschen Sauerstoffzufuhr haben, das könnte man ja vielleicht noch irgendwie hinbekommen. Die haben ja einen ein Belüftungssystem an Bord von so einem Flugzeug, genau. Sondern sie haben eine Aircondition, ne?
Und es also könnte irgendwie theoretisch passen, es ja. könnte irgendwie funktionieren, ja.
Genau.
Dann haben wir das Gewicht. Zwei Buckelwale mögen zusammen 60 Tonnen wiegen.
Mhm.
580 Kubikmeter Wasser wiegen wie viel?
580 Tonnen.
Richtig. Stark. Fahrtest. Das wären dann also 640 Tonnen. So, die maximale Nutzlast einer Boeing 747 waren 100 bis 110 Tonnen.
Ist ein Problem.
Also selbst wenn jetzt Leute sagen, naja, die Buckelwale müssen ja nicht schwimmen, die müssen nur befeuchtet werden, damit sie nicht austrocknen. Es ist absolut utopisch, dass das Flugzeug mit den beiden Buckelwalen überhaupt vom Boden wegkommt.
Mal abgesehen davon, wenn es vom Boden wegkommen würde, und da sind die Buckelwale wahrscheinlich nicht mehr so das Problem, wenn du halt 580 Tonnen Wasser an Bord eines sich bewegenden Dings hast und Gas gibst oder bremst, dann hat das ja ungeahnte Schwapps. Effekte. Ja. Ohne Mist, also ich meine, das Ding reißt da auseinander, oder? Also wenn du mit 900 km/h irgendwie, oder wenn du, weiß ich nicht, mit 280 km/h dann aufsetzt auf einer Landebahn, das zerreißt doch.
Das ist Trägheit der Masse, also wahrscheinlich passiert da gar nichts. Aber keine Ahnung, es muss ja auch nicht so viel Wasser sein, aber auf jeden Fall ist das alles zusammen so zu schwer. Übrigens auch noch ein Funfact,
ja.
Die 747-200F hatte eine seitliche Frachttür, was in der Theorie auch diesen Waltransport überhaupt erst ermöglichen würde.
Ja.
Problem, die Tür ist ungefähr 3x3 Meter groß, also da passt nicht mal Flipper durch. So, ne? Also Problem mit diesen Buckelwalen.
Ja. Aber vielleicht ist das wie bei Katzen. Katzen können ja auch durch viel, viel kleinere Öffnungen durch, als ihr Körper vermuten ließe.
Ja, ja, klar, vielleicht ist das so. Aber Jim Phelps, Sebastian, jetzt fragst du dich.
Jim Phelps war übrigens der Rollenname bei Mission Impossible und der Schauspieler heißt Peter Graves, aber das nur nebenher. So, danke, weitermachen. Michael Phelps ist ein Schwimmer gewesen, ja.
Ja. Jetzt fragst du dich sicherlich, gibt es denn andere Flugzeuge, die das schaffen könnten?
Was ich mich jetzt übrigens frage, Andi, ist, gibt es denn eigentlich andere Flugzeuge, die das denn schaffen könnten? Ich habe ja eben schon mal einmal diese Beluga angesprochen und es gibt noch so ein riesiges Transportflugzeug mit, oder ist das die Beluga? Ich weiß es nicht.
Also die entsprechenden Antonov-Frachter waren noch nicht gebaut.
Ja, das sind die russischen mit Düsen, mit Strahlantrieb, ne?
Die wären für die USA vermutlich in den Hochphasen des Kalten Kriegs auch nicht zu bekommen gewesen und hätten auch nur eine maximale Nutzlast von immerhin maximal 250 Tonnen. So. Das größte bestehende amerikanische Frachtflugzeug war die Lockheed C-5 Galaxy. Wegen Galaxy Class, verstehst du?
Ja, ja, klar. Also
sehr, 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 sehr dickes Schiff. Hatte eine maximale Zulassung von 122 Tonnen. Also wir können einen Strich drunter ziehen. Zwei Buckelwale mit einem Flugzeug nach Alaska zu bringen, unmöglich.
So. Crazy, welches Flugzeug
übrigens,
ich denn? Ich google gerade noch, aber mach mal weiter.
Ja, aber du musst mir jetzt folgen, weil das wäre übrigens auch heute unmöglich. Der beste Kandidat für einen solchen Transport war nämlich tatsächlich die Antonov AN-225 Maria. Die ist, glaube ich, irgendwie 87 oder 88 gebaut worden. Und das ist ein super spannendes Flugzeug. Bis Februar 2022 technisches Wunderwerk der Luftfahrt, entwickelt in den 80ern, wie gesagt, in der Sowjetunion, und zwar um die Raumfähre Buran zu transportieren.
Oh, das kenne ich. Ja, die Geschichte kenne ich.
Die wurde nach dem Ende des Buran-Programms in den 90ern dann für kommerzielle Schwerlasttransporte genutzt, also mit Nutzlast von bis zu 250 Tonnen, war sie auch das einzige Flugzeug, das Fracht wie so Gasturbinen, Lokomotiven oder sogar so komplette Windturbinenflügel transportieren konnte.
Ja.
Wurde also eingesetzt, um weltweite Spezialaufträge zu fliegen. Während der Covid-19-Pandemie für den Transport von medizinischer Ausrüstung eingesetzt und so weiter, blieb bis zuletzt das größte und schwerste je geflogene Flugzeug der Welt. Wie gesagt, Antonov AN-225.
Hm.
Und dann, 24. Februar 2022, stand die Maria in ihrem Hangar am Antonov-Flughafen Hostomel, strategisch wichtiger Standort nahe Kiew. Und schon am ersten Kriegstag versuchten russische Landetruppen, diesen Flughafen einzunehmen, um ihn als Brückenkopf für die Einnahme der Hauptstadt zu nutzen, also von Kiew.
Reden wir von Kriegsbeginn, also von Invasionsbeginn 22, hast du gerade
24.
gesagt?
Februar 2022.
Alles klar. Also das, was tatsächlich jetzt gerade sich gejährt hat, 3 Jahre russische Invasion.
Genau.
Ja.
Also 24. Februar, ne? Das heißt exakt vor 3 Jahren, heute, wenn dieser Podcast erscheint,
ja,
ne, haben dann russische Truppen versucht, diesen Flughafen einzunehmen. Ukrainische Streitkräfte haben heftigen Widerstand geleistet, das Gebiet wurde dann zum Schlachtfeld. Und inmitten dieser Kämpfe stand dieses Wunderwerk der Technik, die AN-225, in ihrem Hangar.
Ja.
Die war nämlich in Erwartung, ein Triebwerk war zur Überholung ausgebaut. Und es gab Pläne, sogar sie noch auszufliegen, aber dazu kam es nicht mehr. Am 27. Februar, 3 Tage nach Kriegsbeginn, wurde der Hangar durch Artilleriebeschuss und Gefechte schwer beschädigt. Und spätere Satellitenbilder zeigten die verheerende Zerstörung. Der vordere Rumpfbereich dieser AN-225 war fast vollständig kollabiert, Tragflächen beschädigt, Cockpit ausgebrannt. Das größte je gebaute Flugzeug der Welt war unwiederbringlich zerstört.
Ja, ich sehe gerade Bilder davon, das ist echt krass. Da steht ein Panzer daneben und der sieht aus wie eine Spielzeugfigur. Das ist echt krass, komplett zerstört. Was ein Schwachsinn.
Die Ukraine hat den Flughafen wieder erobert. Dann wurde das Wrack der Maria auch dokumentiert. Offizielle Schätzungen sagen, der Schaden ist ungefähr 500 Millionen US-Dollar. Die Ukraine hat auch angekündigt, eine neue Antonov zu bauen. Antonov AN-225 auf Basis der vorhandenen Ersatzteile.
Ja.
Aber ob das natürlich irgendwann realisiert wird, dieses Projekt, hängt natürlich auch so ein bisschen am Ausgang des Krieges. Und das Tragische ist hier, Maria heißt der Traum.
Ja.
Und diese Geschichte dieses Traums endet als eines der ersten prominenten Opfer des Krieges.
Ja.
Das ist natürlich alles nur ein Teilaspekt und im Vordergrund steht das entsetzliche Leid für die Menschen, die diesem Krieg ausgesetzt sind.
Natürlich,
aber ich finde, man muss auch immer mal sehen, so ein Krieg wirft uns auch technologisch zurück. Also viele sprechen auch immer von technologischen Innovationen und sowas, aber das ist ja auch eine Ressourcenfrage. Ein Krieg zerstört neben Menschenleben kulturellen und technischen Fortschritt von Jahrzehnten.
Ja, absolut. Ja, also wenn du dir halt einfach nur auch mal Infrastruktur anguckst, ne, also jetzt nicht nur in Bezug auf die Ukraine, da sind es ja dann vor allen Dingen einzelne Gebiete, die betroffen sind. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt den Gazastreifen anguckst, der halt einfach, also das war mal ein bewohntes, ein bevölkertes Gebiet mit Häusern, mit Straßen, mit Infrastruktur, das ist jetzt halt eine Wüste, so, ne? Also das ist so krass, und das sind ja diese Dinge, die du in den Nachrichten halt einfach nicht realisierst, was das heißt für die Menschen, die da leben, also weder im Gazastreifen noch in der Ukraine, wenn da irgendwie drüber gesprochen wird, hier wieder so und so viel Tote oder wir haben hier einen Grenzverlauf, der jetzt gerade, die Frontlinie läuft anders oder jetzt wurde mal eben irgendwie die Krim annektiert. Ich meine, da geht's ja um Menschen, die sich ein Leben aufgebaut hatten und die halt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, mal abgesehen eben von den ganzen sinnlosen Menschenleben, die da jetzt schon seit 3 Jahren oder eigentlich auch schon länger drauf gegangen sind in dieser ganzen Geschichte. Ne?
Genau, also es ist wirklich, aber es ist krass, dann kommt man irgendwie in der Recherche jetzt mal gerade zu diesem Flugzeug und merkt, naja, auch das ist halt passé. Wir haben nicht mehr ein so großes Flugzeug. Warum? Weil völlig sinnloserweise dieser Flughafen in Kiew angegriffen worden ist und dementsprechend, das da zufällig gerade stand. Schade.
Ja. Richtiger Schwachsinn, wie diese ganze Nummer.
So. Übergang gibt's nicht. Wir kommen zurück zur Aussage von Gillian Taylor. Buckelwale mit 747 nach Alaska.
Ja.
Gab's jemals einen Waltransport per Flugzeug? Überhaupt irgendein Wal?
Keine Ahnung. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Also ich weiß auch nicht. Also da Wale ja nicht in Gefangenschaft zu halten sind, da haben wir ja schon drüber gesprochen, erstmal abgesehen von kleineren.
Buckelwale nicht.
Ja, Buckelwale, ja. Also Delfine oder sowas natürlich. Ne? Also, aber selbst die weiß ich nicht, ob man die, wenn man die jetzt irgendwo hin transportieren wollen würde, ob man die in einem Flugzeug transportieren. Auf der anderen Seite, wenn du den, weiß ich nicht, dann Delfine von Südamerika nach China verschiffst, dann dauert das halt auch ein paar Tage, ne?
Also ich habe tatsächlich 3 dokumentierte Waltransporte per Flugzeug gefunden.
Okay.
Und einen dieser Wale kennst du.
Ich kenne einen dieser Wale. Free Willy.
Richtig.
Nein.
Keiko, der Star aus Free Willy, ist mit einer Lockheed Martin C-130 Hercules von Mexiko nach Oregon geflogen worden.
Das gibt's ja gar nicht. In einem Wassertank.
Ja, offensichtlich, ja.
Ja.
Und anschließend gab es dann noch zwei dokumentierte Flüge, in denen Belugas geflogen wurden. Nicht mit Belugas. 2015 übrigens sogar mit einer 747. So. Aber Belugas sind halt auch wesentlich kleiner.
Ja.
So. Ja. Also grundsätzlich gab es Waltransporte. So, wir kommen wieder zum Ursprungsproblem, das wir jetzt schon mehrfach im Film hatten. Buckelwale sind für alle Berechnungen, die wir jemals anstellen, einfach zu groß. Sie sind zu groß für dieses Kackbecken im Cetacean Institute. Sie sind zu groß für diesen Plexiglas-Dings. Sie sind zu groß, um sie im Flugzeug zu transportieren. Ja. Wenn sie im Film Orcas genommen hätten, dann hätten sie ja viel mehr, hätte da viel mehr passen können von diesen ganzen Berechnungen.
Vielleicht haben sie einfach
Buckelwale und Orcas einfach nicht
verwechselt. Vielleicht hat er, weiß ich nicht, vielleicht hätten sie einfach Orcas hinschreiben wollen, dann hat irgendwer irgendwo Buckelwale gesagt und dann mussten sie es durchziehen.
Um mal realistisch konstruktiv zu denken, ein Schiffstransport, du hast eben angesprochen, Schiffstransport wäre realistischer. Ne?
Ja.
Auch hier gibt es nur Präzedenzfälle von Belugas und Orcas. Unter anderem wurde Keiko dann übrigens später von Oregon mit dem Schiff nach Island gebracht. Ne? Also Keiko hat immer sowas gemacht.
Okay.
So, ne? Aber so ein ruhiger, auch von der Temperatur her kontrollierter Schiffstransport wäre für Wale wahrscheinlich auch deutlich weniger belastend, also weniger stressig als so ein Flug. So. Könnte man sich theoretisch vorstellen.
Ich weiß auch nicht, du bräuchtest ja auch wahrscheinlich Unmengen von Beruhigungsmitteln für so ein Buckelwal.
Ja. Und Krill. Unmengen an Krill. Das
stimmt, ja. Tonnen.
Ja. Letzte Frage, die wir uns aber wegen dieses Satzes noch stellen müssen.
Ja.
Warum eigentlich nach Alaska?
weil Wale kreisen doch durch die Weltmeere. Und vielleicht ist Alaska so eine Art Nullpunkt. Oder aber es ist so, dass sie zu dieser Jahreszeit, in der wir uns da gerade befinden, welche das auch immer sein mag, dass da die Buckelwale eben in Alaska abhängen.
Also, folgen wir diesem Pfad, den du da gerade aufgemacht hast.
Ja.
Im Sommer ist Alaska tatsächlich ein natürlicher Lebensraum für Buckelwale. Also grundsätzlich der gesamte nördliche Pazifikraum, da fressen sie sich dann voll, um im Winter in wärmere Gewässer zu ziehen und da zu pimpern. Ne, also zum Beispiel nach Hawaii oder Mexiko. Ne, so.
Ja, vielen Dank für die blumigen Bilder. Ja.
Gerne. Außerdem könnte man dann vielleicht auch hoffen, dass in Alaska weniger Walfänger unterwegs sind, weil da allgemein weniger Schiffsverkehr ist als in der San Francisco Bay. Ne, also es könnte. Das sind erstmal die Punkte, die Sinn ergeben.
Ja.
Problem. Es ist Ende Oktober. Und zwar sowohl laut dieser Zeitung, die wir da gesehen haben, als auch laut des Wetters in San Francisco und Los Angeles. Wir haben es jetzt mehrfach angesprochen. Wir haben Ende Oktober. Es ist Herbst.
Ja.
Das ist exakt die Zeit, in der Buckelwale Alaska verlassen, um in wärmere Gefilde zu ziehen. Übrigens, fällt mir gerade ein, wärmere Gefilde, ne?
Ja.
Teilweise so, ja sogar bis nach Chile. Ne?
Ah.
Hast du das Video letzte Woche gesehen?
Das Video?
Mit dem Buckelwal.
Nee, es gab doch jetzt hier, es sind doch ganz viele, was waren das, Schwertwale gestrandet in, wo war das denn noch gleich? War das nicht auch in Südamerika?
Nee, auf Rügen, glaube ich, oder sowas, in der Nordsee. In der Nordsee ist übrigens auch ein Buckelwal gestrandet.
In der Nordsee ist ein Buckelwal gestrandet?
Ja, irgendwie vorgestern oder sowas. Also am 19., um euch mal reinzuholen. Aber das wollte ich gar nicht erzählen, weil das ist eine traurige Geschichte.
Ja.
Ich habe eine viel spannendere Geschichte. Hochsommer von Patagonien, also kurz vor der chilenischen Küste.
Ja.
Ne? Zwei Kajaker sind da unterwegs vor der Küste.
Ja, habe ich gesehen. Alter.
Und der eine hat eine Kamera auf seinem Kajak und dann sieht man plötzlich, wie der andere von einem Wal geschluckt wird.
Und das Absurde ist, das sind Vater und Sohn. Und der Vater guckt zu, wie sein Sohn von dem Wal verschluckt wird. Ein riesenhaftes Walmaul macht sich auf aus dem Nichts, aus dem Wasser und verschluckt also ja den Typen samt Boot. Also das Boot flitscht dann vorne nochmal so weg, aber das Boot hätte auch Platz gehabt.
Ja. Und das Spannende ist, also ich verlinke euch das Video unter diesem Kanal. Das ist alles eine schöne Geschichte, weil er wird kurz danach wieder ausgespuckt und danach interviewt. Also dem ist einfach nichts passiert, aber er war in einem Wal. Er hat voll einen auf Jonah gemacht.
Ja, absolut.
Oder auf Pinocchio.
Ja. Der Buckelwal hat dann wahrscheinlich sich überlegt, Moment mal, ich esse ja eigentlich sowas gar nicht. Es ist ja zu groß.
Das piekst, dieses Kado. Ausgespuckt.
Unfassbar. Der wollte wahrscheinlich nur spielen.
Ja, Irgendwie so, aber das sah wirklich crazy aus. Ja. Du siehst einfach nur, wie der Vater irgendwie so 20 Meter von seinem Sohn da weg rumpaddelt und plötzlich kommt dieses Riesenmaul und verschluckt einfach den Sohn.
Und wenn sie dann im Anschluss nicht auch noch interviewt worden wären, wäre das auf jeden Fall so ein Kandidat gewesen, wo ich gesagt hätte, ja komm, swipes mal weiter, KI lässt grüßen.
Ja, genau, aber sie sind halt danach, also absolut crazy. Ja. So, okay, also, wärmere Gefilde, da würden sie jetzt hinfliegen. Ja. Der Plan ist also, die beiden Buckelwale höchst aufwendig in einem Flugzeug, das es nicht gibt, nach Alaska zu fliegen, damit sie dann sofort wieder aufbrechen, wahrscheinlich eine Woche später in San Francisco Bay rumschwimmen.
Ja.
Allgemein übrigens, der perfekte Ort wäre wahrscheinlich San Francisco. Genau. Genauer gesagt, das Monterey Bay National Marine Sanctuary. Das ist ein geschütztes Meeresgebiet, das als einer der besten Orte der Welt für Walbeobachtungen gilt. Und das ist die Gegend, die direkt vom Monterey Bay Aquarium aus zu sehen ist. Wenn du da auf dieser Plattform stehst und du rausguckst, dann bist du im Monterey Bay National Marine Sanctuary. Das ist ungefähr die Region, in der im Oktober die Buckelwale rumschwimmen.
Geil.
Also eine Freilassung dort hätte bedeutet, dass die Wale direkt in einem Ökosystem wären, das sie schon aus ihrer natürlichen Migration eben kennen. Also das wäre genau der richtige Moment gewesen, ja, wenn sie jetzt Ende Oktober einen Wal loslassen.
Und das war auch schon damals so, das war auch schon damals Walschutzgebiet und so weiter und so fort.
Ja, ja. Klar, absolut. So. Also die Aussage, wir haben jetzt, keine Ahnung, dreiviertel Stunde, glaube ich, über diese Aussage gesprochen. Die Aussage ist von vorne bis hinten Kappes. Technologisch, ökologisch, absolut unsinnig, was sie da redet.
Hm. So. Schade.
Ja. Sie erwähnt dann noch, dass sie die Wale zwar nie wiedersehen wird, nachdem sie freigelassen wurden, sie aber mit Funksendern markiert werden, damit sie verfolgen können. Das wiederum ist überhaupt kein Kappes. Das wurde schon in den 60ern, 70ern gemacht, vor allem aber in den 80ern. Forschungsorganisationen wie der National Marine Fisheries Service, die haben so Radiosender auf Wale gepappt, um deren Wanderungen und Sozialverhalten zu studieren. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Dinge oft nur so ein paar Wochen hielten und dann waren die Batterien Fritte oder sie haben sich einfach gelöst. Irgendwie. Ja.
Das wird wahrscheinlich mittlerweile besser sein.
Ja.
Aber genau, das habe ich auch auf jeden Fall gekauft, dass das geht. Ich denke noch so ein bisschen über den Satz nach und warum sie ihn eingebaut haben. Aber eigentlich geht's ja, also ich glaube, sie wollten halt einen Spannungspunkt aufbauen, nämlich, dass die Wale halt abtransportiert werden. Also das ist halt so eine Deadline. Ich meine, man hätte das natürlich auch damit machen können, dass sie freigelassen werden. Aber wenn sie freigelassen werden, das wäre ja irgendwie nicht so das Problem gewesen. Wobei man auch sagen muss, die haben halt ein Raumschiff, ne? Für die ist es jetzt halt auch kein großes Problem, mal eben kurz nach Alaska zu fliegen. Die sind wahrscheinlich vor der 747 da, ne? Also.
Ich finde, dass es hier keine Not gibt. Also sie hätten das durchaus so sagen können, okay, die werden nächste Woche, wird hier einfach die Wand hochgezogen und dann dürfen sie ins Meer schwimmen.
Ja. Also ne, irgendwie wird ja künstlich so ein bisschen Stress aufgebaut. Ne, es geht ja dann gleich noch irgendwie in dem Gespräch um, wann soll's denn? Und dann, ja, dann muss ja, aber das passiert ja alles ganz bald und morgen Mittag und so weiter und so fort. Also es sollte so ein bisschen so eine Spannung aufgebaut werden. Und das war vielleicht der Hintergrund
dieses Satzes. Aber dafür brauchst du nicht dieses Flugzeug und du brauchst dafür nicht den Ort.
Nee, eigentlich nicht. Aber wenn die Wale abtransportiert werden, hat es so ein bisschen was Endgültigeres, als wenn nur irgendwo eine Tür aufgemacht wird.
Ja, das stimmt. Nochmal zu den Sendern kurz. Seit den 2000ern gibt es Satellitensender, die Wale weltweit tracken können. Mhm. Das Smithsonian Institute und die NOAA, also die National Oceanic and Atmospheric Administration, die Wetter- und Ozeanographie. Wetter- und Ozeanographiebehörde, meine Herren. Der USA, die statten Buckelwale mit Saugknopfsensoren aus, die sogar dann tiefe Temperatur und Tauchverhalten messen können.
Mhm.
Also quasi Wearables für Wale. Also
geil.
Sportuhren quasi.
Ja.
Ja.
Nice.
Wobei man sagen muss jetzt, ob sie das in Zukunft noch machen werden, ist fraglich, weil die NOAA, die war zuletzt in den Nachrichten, weil Musk und seine Doge-Mitarbeiter da Zugang zu den IT-Systemen erhalten haben. Und es könnte durchaus sein, dass sowohl das Smithsonian als auch die NOAA von den Kürzungen von dieser, wie hast du es genannt? Doge?
Doge.
Anyway.
Doge.
Es kann sein, dass auf jeden Fall Smithsonian und die NOAA von diesen Kürzungen betroffen sein werden. Damit hätten die Kürzungen dann sofortigen Auswirkungen auf die Wahlforschung und damit auch auf den Wahlschutz. Also, liebe Leute, rechtslibertäre Faschos bedrohen nicht nur Wahlen, sondern auch Wale. Muss man immer dran denken.
Ist jetzt ein bisschen zu spät für diese Wahl, aber
ja,
wie aber gesagt, die nächste kommt
bestimmt.
Genau, die nächste kommt bestimmt, genau.
Und ich würde sagen, dass wir hier jetzt mal Pause einlegen, denn jetzt wird Kirk plötzlich anfangen, sich zu enttarnen und das ist doch ein schöner Cliffhanger fürs nächste Mal, oder?
Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Cliffhanger, da müssen wir auch wieder über das eine oder andere reden, weil das geht ja dann weiter mit dem, eigentlich ist alles scheißegal, was wir hier in der Vergangenheit so anrichten. Wer weiß, ob nicht schon irgendwer anders was über Raumschiffe erzählt hat.
Ja, so, ja. Könnte ja sein.
Könnte ja sein, Jules Verne oder so.
Im Weltraum arbeitet.
Ja. Ja, ich komme aus Iowa und arbeite im Weltraum. Ja, wir haben es auch ein bisschen übertrieben, möchte ich sagen. Ja, also die Stunde Wale haben wir deutlich überzogen an dieser Stelle.
Ja.
Aber es war auch wirklich wieder ein sehr, sehr schöner Ausflug. Und wir müssen ja hier auch noch ein bisschen Eskapismus schaffen. Und dieser Cliffhanger, der wird euch ja jetzt im Moment begleiten, weil wir haben uns ja vorgenommen, dass wir jetzt erstmal eine kleine Wahlpause einlegen. Ich glaube, wir hatten genug Wahlen und Wale fürs Erste und werden uns jetzt Prodigy zuwenden. Das heißt, wie es weitergeht in diesem kleinen
Teil. Die Serie eurer Wahl.
Das werdet ihr erst in einigen Wochen erfahren, vielleicht sogar Monaten, wer weiß das schon so genau. Also nächste Woche Prodigy Staffel 2 Folge 1 und das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern, weil Folge 1 ist auch ein bisschen länger.
Ein bisschen länger, genau. 1,5 Stunden, glaube ich.
Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe sie noch nicht gesehen und freue mich sehr, da wieder einzusteigen und mit dir darüber zu sprechen, was auch immer da jetzt so passieren wird. Ich muss mir noch mal ein bisschen kurz erinnern. 1,5 Stunden
ist bestimmt auch Quatsch, glaube ich.
Ich weiß, aber sie ist länger, meine ich, ja.
Sie ist länger, ja, aber ich glaube, ich hatte mich schon darüber gewundert, wie lang sie ist, aber sie ist, glaube ich, nicht 1,5 Stunden lang. Das war jetzt, glaube ich, Quatsch von mir her.
Ich muss auch echt nochmal rekapitulieren, was. Also ich habe so grob noch in Erinnerung, was da so alles passiert ist. Aber wo wir jetzt genau stehen geblieben sind bei der letzten Folge, wollen wir nochmal genau angucken. Ich könnte ja unseren Podcast hören, ne?
Das könntest du machen.
Ja.
Der wird nicht schlecht. Also der ist immer noch da.
Ja, das ist das Schöne bei diesem Podcast, ne? Also wenn euch jetzt in den nächsten Tagen noch ein bisschen Eskapismus ist, es gibt einen Haufen von Lieblingsfolgen, die wir gemacht haben, die völlig zeitlos und snackable Content quasi sind. Schaut da mal gerne rein. Es ist fast für jeden Serienfan, für jede Serienfanin was mit dabei aus diesem Star Trek Oeuvre. Und wenn es ganz schlimm kommt, haben wir ja auch immer noch die schönen Q-Casts.
Die Quarantäne krass. Ja. Aber da muss es schon sehr schlimm werden.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist eher sowas, das schauen sich wahrscheinlich Forschende so in 60 Jahren an und versuchen daraus Ableitungen zu entwickeln, wie es der Gesellschaft wohl ging in dieser absurden Corona-Zeit.
Och, ich hoffe nicht. Sebastian.
Andreas.
Du bist sehr müde.
Das stimmt.
Geh ins Bett. Schlaf gut.
Danke. Du auch?
Werde ich auch, ja.
Ja, okay, alles gut. Nächste Woche, nächsten Montag, euer Lieblings-Star Trek-Podcast. 17 Uhr und 1. Seid dabei. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek-Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.